Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein vorerst letztes Mal hat die Formel 1 Halt gemacht auf dem Kontinent Amerika, bevor es zurück nach Europa geht, und das war in Kanada, und Kanada hatte einiges zu bieten. Meine Damen und Herren, es war ein Wochenende unter dem Zeichen Krieg der Sterne, Fragezeichen. Und das führt uns auch gleich zu unserem Sieger Kimi Antonelli, über den wir sprechen wollen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, denn das mache ich mit meinem Stern. Mit heute an meiner Seite natürlich wieder Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Ein Stern, deinen Namen trägt.
Hallo. Das war, fangen wir schon an zu singen, ne? Aber gibt wirklich eigentlich einiges zu singen, ne? War ein spannendes Wochenende, so insgesamt schon wieder ein Sprint, dachte ich mir auch so am Anfang so, boah, noch ein Sprint. Ich glaube, wir haben jetzt 5 Rennwochenenden und 3 davon waren Sprintwochenenden. Aber Kanada liefert, und das fand ich richtig geil an diesem Wochenende, und ja, sprechen wir drüber.
Ganz genau, Kanada liefert, und zum Beginn einmal gehen wir ganz kurz, bevor wir dann eben auf den Sieger Kimi Antonelli und auf die Geschichten, die dieses Wochenende ja wirklich spannend gemacht haben, eingehen, wollen wir dann natürlich einmal ganz kurz euch das Ergebnis nochmal mitteilen. Also, wie bereits gespoilert, Kimi Antonelli gewinnt den großen Preis von Kanada vor Lewis Hamilton und Max Verstappen, die beide, ja, quasi ihr Comeback auf dem Podium geben. Schön zu sehen. Dann haben wir auf Platz 4 Charles Leclerc. Ein eigentlich guter Platz, aber auch da werden wir später drüber sprechen. Charles Leclerc war damit überhaupt nicht zufrieden. Auf Platz 5 Isaac Kacza. Auf Platz 6 dann Franco Colapinto. 7. Liam Lawson im Racing Bulls. 8. Pierre Gasly. 9. Carlos Sainz, der wieder Punkte für Williams holen kann. 10. Oli Bearman. Außerhalb der Punkte dann auf Platz 11 Oscar Piastri. Auf Platz 12 Nico Hülkenberg, auf Platz 13 Gabriel Bortoleto, 14. Esteban Ocon, 15. Lance Stroll und als 16. komplettiert Valtteri Bottas das Feld. Ausgeschieden bzw. das Rennen nicht beendet haben Sergio Perez, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Alexander Albon und Arvid Lindblad. Und ja, Kevin, als erstes Thema heute, und dann haben wir auch eigentlich gleich den Rennsieger mit drin, ist natürlich das, worüber ja alle sprechen. Und das hat Samstag beim Sprint schon angefangen, denn die Frage, kriegen wir wieder einen Krieg der Sterne? Toto Wolff war so ein bisschen der Schock und vielleicht auch die Erinnerung von 2016 ins Gesicht geschrieben, als es Samstag im Sprint schon wirklich heiß herging. Dort konnte George Russell das Ganze noch für sich entscheiden, aber Kimi Antonelli hat sich da auch schon sehr lauthals und ja, aufgeregt und musste schon von Toto Wolff ein bisschen gezügelt werden am Funk. Am Sonntag bin ich ehrlicherweise davon ausgegangen, dass die beide eine Maßregelung erhalten haben und das Ganze jetzt wirklich fair und gesittet abläuft. Aber Pustekuchen, die beiden haben sich's, wie man so schön unter den alten Motorsportlern sagt, richtig besorgt haben sie es sich, und am Ende konnte Kimi Antonelli das Rennen gewinnen. George Russell musste das Auto leider abstellen. Es wäre natürlich spannend zu sehen gewesen, was hätte da noch alles passieren können, denn die beiden haben wirklich keinen Zentimeter beigegeben. Es ging durch die Wiese, es ging durch Auslaufzonen, es ging eigentlich überall durch. Und die allererste Frage natürlich, Kevin, wie hoch kann man diesen Sieg von Kimi Antonelli gerade, man muss es jetzt soweit sagen, denn er ist mit mittlerweile mehreren Punkten Abstand WM-Führender, gerade im WM-Kampf und in diesem von uns schon so langsam angeteaserten Duell mit George Russell?
43 Punkte sind es jetzt. Also mehr Punkte, als es zwischen Norris und Piastri letztes Jahr jemals mal gab. Also mehr Abstand hatten die beiden da auch nicht. Und da wissen wir ja auch, wie das gelaufen ist. Und ich glaube, in Anbetracht dessen, was Toto Wolff ja mit den beiden besprochen hat nach dem Sprint, ist dieser Sieg ziemlich hoch zu bewerten. Obwohl, und das nehme ich ihm schon ab, er, glaube ich, lieber den Sieg geholt hätte nach einem Duell, was bis zum Schluss gegen Russell gegangen wäre und jetzt nicht mit dem Ausscheiden von Russell dann koinzidiert hätte. Trotzdem kann ihm das vollkommen egal sein, denn Sieg ist Sieg. Ja, und das sind die Punkte, die er jetzt braucht. Er weiß, dass letztes Jahr die Europasaison für ihn nicht gut gelaufen ist. Das kann ihm natürlich dieses Jahr wieder passieren. Da ist der Vorsprung dann schon mal Gold wert jetzt für die ersten Wochen, weil das muss ja ein George Russell auch erstmal aufholen. Gleichwohl, ich glaube, dass er, wenn auch von der Pace ein bisschen schneller war, Antonelli, der sauberere Fahrer eigentlich George Russell war an diesem Wochenende. Denn wenn man sich die Duelle anschaut, am Samstag und am Sonntag, das, wo es dann so wirklich eng wurde in Kurve 1 oder auch in der letzten Schikane, das lag dann schon eher an Antonelli. Ne? Russell hat das halt sehr intelligent geführt. Der hat die Wege zugestellt, in die Antonelli dann trotzdem laufen wollte. Und naja, wenn es zu eng ist, dann kommst du halt nicht durch. Ja, dann musst du zur Seite gehen. Und genau das hat Antonelli gemacht und hat dann sehr emotional reagiert am Funk auch. Am Samstag war das ja sehr intensiv. Da hat ihn der Toto Wolff irgendwann gemaßregelt. Am Sonntag war es auch wieder zu hören, das Gemecker von ihm am Funk. Insbesondere nach der einen Situation in der letzten Schikane, wo er sich von Russell abgedrängt gefühlt hat. Und da muss er noch lernen. Und es ist so, wenn du in der zweiten Formel-1-Saison bist und dann in den WM-Kampf kommst, dann ist das Learning by Doing. Ja? Und es gibt, sage ich mal, einerseits schlechtere Sachen, die du als Learning by Doing machen kannst, als eine Formel-1-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Es gibt aber auch einfachere Sachen. Und da bin ich auf die nächsten Wochen insbesondere gespannt. Der Sieg jetzt in Kanada, er ist auch Lohn seiner harten Arbeit, ja. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart bis zum Schluss gekommen wäre, hätte das nicht geschafft. Ich glaube, dass George Russell sich über den Rennverlauf durchgesetzt hätte. Aber, ich sage das immer wieder, Formel 1 ist kein Sport der Hypothese. Am Ende musst du es ins Ziel bringen. Russell hatte jetzt Pech, erneut Pech, was ihm dieses Jahr schon öfter verfolgt hat. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie Russell dann daraus dann in Monaco zurückkommt und wie auch Antonelli sich jetzt in Europa zeigt. Aber für Kanada war das für uns Fans ein tolles Duell zwischen den beiden, oder? Also so wie das hin und her ging, wie die beiden sich gegeben haben, genau das wollen wir sehen. Insbesondere jetzt, wo klar ist mit den Updates, Mercedes ist trotzdem vorne, dann kann es uns ja nur gut tun, wenn wir einen Krieg der Sterne 2.0 haben, der auf eine ganz andere Weise geführt wird, weil die beiden einfach keine Freunde waren vorher. Nicht Rosberg und Hamilton sind, sondern Russell und Antonelli. Und die werden ihre eigene Geschichte schreiben. Und trotzdem ist es schön zu sehen, dass Toto Wolff direkt mal diese Flashbacks hatte und genau weiß, dass wenn diese Diskussionen immer weitergehen, er sich über Krieg der Sterne wieder unterhalten darf. Also ja, das hat mir schon gefallen. Das hat mich unterhalten. Nach Russells Ausscheiden war dieser Unterhaltungsfaktor auch weg, so ehrlich muss man sein. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das ist schon das, was es, glaube ich, dieses Jahr braucht. So ein würzigeres Teamduell, als es bei den beiden McLarens letztes Jahr waren. Nicht so gesteuert vom Team, sondern schon die Verantwortung in die Hände der Fahrer gebend. Klar, gewisse Grundregeln müssen sie einhalten, aber das war ja trotzdem geiles Racing, was sie gezeigt haben. Auf Messerschneide, immer mit der Gefahr, dass da jetzt gleich einer ausscheiden würde. Und das ist ja trotzdem nicht passiert im Duell. Und ich hoffe, das geht so weiter. Ich hoffe, dass Mercedes da nicht dazwischen haut und die Petrol-Rules oder sowas ausruft. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das kriegst du nicht verklausuliert. Nicht wie Toto Wolff das an diesem Wochenende gemacht hat. Also eigentlich geht das so munter weiter und dann steht uns eine extrem interessante Saison bevor.
Ja, ich war auch tierisch begeistert. Wir hatten das Rennen ja im Watch Together auf unserem Discord geschaut und die Stimmung war wirklich richtig, richtig aufgebracht, aufgeregt, weil das einfach tolles Racing war. Es war, und wir hatten ja in den letzten Wochen gerade rund um das Thema Max Verstappen und Nürburgring viele, viele Kommentare generell in der Formel 1-Welt, die dann gesagt haben, ah, guckt euch an, das ist Racing und nicht so wie in der Formel 1. Und ich finde, das war ein guter Gegenpol. Man kann es nicht vergleichen, ganz, ganz klar. Und es ist sicherlich auch im GT-Sport nochmal eine ganz andere Nummer. Aber das war Formel 1, wie du immer zu sagen pflegst, Kevin, à la Bonheur. Es war ein hartes Duell, es war aber zu keinem Zeitpunkt so, dass man sich wirklich irgendwie gedacht hat, das war jetzt aber komplett unfair. Es war, ich habe da so ein bisschen auch so diese Art, die Max Verstappen ja vielleicht auch so ein Tick weit salonfähig gemacht hat, gesehen und auch vielleicht Lewis Hamilton zu teilen früher in den Jahren. Man schenkt dem Gegner eben nicht die Linie, man schenkt dem Gegner nicht den Platz und das ist vollkommen okay und es war ein riesen Unterhaltungsfaktor und ich glaube, das, was auch deine Hypothese bestätigt, nach dem Ausfall von George Russell war Kimi Antonelli, glaube ich, nicht einmal mehr im Bild, außer als er die Ziellinie überquert hat. Also danach haben sich die Kameras komplett von ihm abgewandt. Die Sponsoren des Mercedes-Team haben kein bisschen Screentime mehr bekommen. Können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, Kevin, an der Stelle. Die Regie von Kanada, muss man auch ehrlicherweise sagen, die hat auch nicht immer den besten Job gemacht. Unter anderem, ich glaube auch im Rennen war es, ja klar, der Verbremser von George Russell gestern in der Spitzkehre, der ist mal komplett irgendwie verloren gegangen und plötzlich sahen wir nur, dass der blaue Helm hinten war. Wie hast du das so wahrgenommen, wo wir jetzt gerade sowieso mal auch über diesen Fight reden, weil da ja auch entscheidende Elemente teilweise auch irgendwie verschluckt wurden von der Regie?
Zwei Sachen dazu. Einmal, ich finde den Aspekt, den du reinbringst, total wichtig. Es erinnert ein bisschen an Max Verstappen. Es erinnert ein bisschen an Lewis Hamilton. Und das ist ja auch kein Wunder, ne? Denn Kimi Antonelli ist mit beiden sozusagen aufgewachsen jetzt in den letzten Jahren, sozialisiert worden an den Formel-1-Motorsport. Und ich habe das auch im Stream in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gesagt. Daraus kann sich natürlich auch was entwickeln. Ja, also ich finde, Kimi Antonelli hat klare Defizite im Wheel-to-Wheel-Racing und Charles Leclerc hat das ja vor einigen Rennen dann auch am Funk deutlich gemacht, dass der irre ist. Ne? Also das aber auch, glaube ich, noch ein Stück weit seine Unbekümmertheit ist und auch seine Heißspornigkeit ist und sich das noch absäbeln muss. So diese Hörner müssen noch ein bisschen gestutzt werden. Halte ich auch für vollkommen normal. Hatten Max Verstappen in seinen jungen Jahren genauso gehabt bei Toro Rosso damals. Daraus wächst du. Ist Antonelli jetzt schneller im WM-Kampf, als es Max Verstappen damals war. Und daraus kann natürlich resultieren, dass irgendwann Fahrer keine Lust mehr haben, mit dir in Duelle zu gehen. Also aus dem, was er jetzt macht, nämlich wirklich die Duelle sehr beinhart fahren, immer so auf diesem letzten Zentimeter bis zur Berührung, Millimeter sogar, wie man gestern gesehen hat, daraus könnte sowas wie bei Max Verstappen kommen, dass du so einen Fall hast wie bei Lewis Hamilton 2021, dass er ständig zurückgezogen hat, weil er wusste, wenn ich jetzt hier mit ihm crashe, dann scheiden wir beide aus, dann verliere ich die Punkte auch. Und ich traue das Antonelli auch zu, das durchaus bewusst zu nutzen. Ja, er tut immer so lieb und tut immer so nett, aber er weiß auch, was er macht. Von daher müssen wir beobachten. Und die Regie, es ist ja irgendwie ein leidiges Thema, ne? Ich glaube, dass die Formel 1 natürlich auch in Bezug auf Netflix-Kunden und auf jetzt auch Apple TV die Prioritäten ein bisschen anders setzt. Und das merkt man, finde ich, auch in der Berichterstattung. Ne? Also du hast jetzt gestern, und das war ja auch vollkommen in Ordnung, einen höheren Fokus auf die beiden vorne gehabt, weil das auch wirklich spannend war. Gleichwohl die letzten Rennen, muss ich sagen, dann doch auch mehr aufs Mittelfeld geachtet wurde. Das wurde ja auch schon kritisch betrachtet von den Fans, dass es in den ersten Saisonrennen ja auch schon so war, dass sie sehr auf vorne fixiert waren und im Mittelfeld ist vieles verloren gegangen. Dass gestern dann sowas wie bei George Russell verloren geht, ja, ich meine, ich tue mich da schwer, denen jetzt einen krassen Vorwurf zu machen, weil am Ende ist es halt ein Rennen, wo du super viel auf einmal beobachten musst, auch als Regisseur. Da habe ich schon dann Verständnis für, aber trotzdem, sowas darf dir eigentlich nicht passieren. Ich weiß nicht, inwiefern da das Team durchgewechselt wurde, ob da immer die gleichen sind, das müsste man mal erfragen. Aber ja, das war gestern jetzt nicht die wirkliche Glanzleistung der Regie und da kann ich den Unmut der Fans auch verstehen.
Wollen wir aber nochmal ganz kurz zurückkommen, Kevin, auf das Duell, denn mir ist ja gestern so eine Parallele eingefallen, die ist natürlich ein bisschen schwammig, allerdings vielleicht für Kimi Antonelli auch ganz nützlich, so ein bisschen in der Vorbereitung, denn ich habe da gestern schon extreme Parallelen gesehen zum WM-Kampf zwischen Oscar Piastri und Lando Norris im letzten Jahr. So ein bisschen dieser Clash of Canada, und der war ja gestern so ein Stück weit da, natürlich jetzt nicht mit kompletten Knall, aber es hat doch Ähnlichkeiten. Der Nummer 2-Fahrer, in Anführungszeichen, führt plötzlich die WM mit einem relativ großen Punktevorsprung an. Der Nummer 1-Fahrer fällt in Kanada aus, der verliert eben viele Punkte und jetzt ist eigentlich Kimi Antonelli in einer ähnlichen Situation wie Oscar Piastri. Jetzt ist natürlich der Punkt, Kanada war letztes Jahr ein Rennen später im Kalender. Dadurch, dass uns zwei Rennen fehlen, sind wir natürlich noch wesentlich früher in der Geschichte. Aber wenn wir mal auf den WM-Stand gucken, dann sehen wir Kimi Antonelli 131 Punkte, George Russell 88. Also da liegt jetzt eine Menge Holz zwischen. Um mal zu verdeutlichen, wie weit George Russell, den wir eigentlich schon ja so ein bisschen fester als Weltmeister vielleicht auch schon gesehen haben, der ist gerade einmal 13 Punkte, glaube ich, ne? 13 Punkte von Charles Leclerc, von dem Dritten weg, der da relativ nah hinter gastiert. Also die Situation für George Russell, die schärft sich jetzt schon zu. Und ich sehe da so ein klein wenig eben Parallelen zwischen der WM-Situation letztes Jahr und für Kimi Antonelli vielleicht auch der Punkt, aus den Fehlern von Oscar Piastri zu lernen. Und auch dieses Verhalten, was er gestern an den Tag gelegt hat und auch am Samstag, dieses schon kritisch und seine Ansprüche so ein bisschen gerecht machen und markieren. Glaubst du, dass das genau der Weg ist, wie er dem vorbeugen kann, vielleicht in dieses gleiche Fahrwasser zu geraten, wie es Oscar Piastri im letzten Jahr ist, dass man sich vielleicht mit zu lieb, zu nett und zu hörig dem Team gegenüber dann auch so eine Weltmeisterschaft wieder vom Brot nehmen lassen könnte? Oder glaubst du, die Situationen sind alleine, weil das Team sich komplett anders verhält, derzeit gar nicht so zu vergleichen?
Ne, ich finde den Vergleich schon zulässig und ich sehe da auch den Unterschied zwischen Antonelli und Piastri, so wie du. Du merkst es ja auch am Funk, ne? Das hast du auch gemerkt, was Toto Wolff am Samstag gesagt hat. Du kannst nicht den Löwen fordern im Auto und den Welpen dann daneben haben. Ja, das funktioniert nicht und das weiß der auch. Ich meine, der hat den Antonelli ausgesucht und vielleicht sogar mittlerweile eher so insgeheim seine Nummer 1, weil er dieser Max Verstappen sein kann, den er dann gefunden hat, dieser Diamant, der George Russell ja nicht ist. Denn das gehört zur gleichen Wahrheit auch dazu. George Russell kann das auch noch nicht wissen, wie WM-Kampf geht in der Formel 1. Ne? Das ist was anderes als in der Formel 2, um die Meisterschaft zu kämpfen. Das ist ein anderes Niveau, ein anderes Level, da kommt es auf andere Sachen an. Er ist auch älter geworden und sein Aufstieg so raketenhaft, wie man das oder wie er das vielleicht selber erwartet hätte, war der ja auch nicht. Ja, klar, er hat Lewis Hamilton jetzt die letzten Jahre geschlagen, aber das lag ja auch ein Stück weit sicherlich am Auto. Das will ich jetzt nicht runterreden, dass er das nicht auch geschafft hat, weil er Qualität hat. Er hat Qualität, aber das ist dann schon sowas, wo ich sage, da muss auch ein Russell echt aufpassen, dass er da nicht komplett überholt wird. Und ja, wenn man das mit dem McLaren-Team-Duell vergleicht, hast du schon andere Vorkehrungen, die getroffen worden sind bei McLaren, also sehr viel mehr moderiert, sehr viel mehr kontrolliert, auch von Seiten des Teams, wirklich immer so den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Während Mercedes da ein bisschen offener, ein bisschen freigiebiger ist und den Fahrern mehr Raum gibt, sich charakterlich auch zu entwickeln, weil Toto Wolff natürlich auch weiß und auch gesehen hat, was passiert, wenn du einen Teamkollegen zu arg kastrierst in seiner Art und Weise, wie er fahren muss und fahren kann. Und ich finde, das ist mit Oscar Piastri durchaus passiert. Ich finde, man merkt auch dieses Jahr einen klaren Unterschied von der Außenwirkung eines Oscar Piastri, als es letztes Jahr noch der Fall war. Also der hat gelitten, meiner Meinung nach, unter dieser Saison. Und das willst du unter allen Bedingungen, unter allen Vorkehrungen, die du selber treffen kannst, natürlich vermeiden. Denn am Ende des Tages gibt es einen Gewinner und einen Verlierer in einem Team, wenn du ein Teamduell hast. Und klar, einerseits kannst du natürlich beide im Team weiterhaben, dann ist es aber umso wichtiger, dass du diesen freien Kampf zulässt, weil daraus kann sich auch eine Dynamik für die nächsten Jahre entwickeln und das hilft dem Team wiederum, weil dann werden beide Fahrer immer zu 100% dabei sein und werden immer 100% geben und du hast die größere Chance, nächstes Jahr wieder erfolgreich zu sein, wenn das Auto stimmt. Und andererseits siebst du damit auch aus. Ja, also ich glaube dann schon, dass der Kontakt zu Max Verstappen nochmal intensiver wird. Und dann wird halt ein George Russell über die Klinge springen gelassen. Das ist am Ende ein Geschäft. Und das weiß Toto Wolff auch. Und deshalb ist das auch sehr interessant für uns zu beobachten, wie werden sich Toto Wolffs Dynamiken verändern über den Saisonverlauf. Und deshalb finde ich, Dennis, ja, der Vergleich ist zulässig, wenn auch an einigen Teilen unterschiedlich als letztes Jahr. Aber trotzdem war letztes Jahr eine wichtige Blaupause für das, was Mercedes anders machen will und anders machen muss und sowieso schon anders gemacht hat in der Vergangenheit. Und das ist der feiner Unterschied, wie du auch beide Fahrer über die nächsten Jahre, glaube ich, auf dem Niveau halten kannst, was jetzt bei McLaren, finde ich, teilweise schon eingebrochen ist. Und da bin ich trotzdem gespannt darauf, wie die nächsten Wochen verlaufen, denn ich glaube, es ist nicht zu vermeiden, dass die beiden crashen werden. Also ich glaube wirklich, es wird passieren. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Räder sich dann doch mal verhaken und dann beide ausscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Und dann werden wir wieder darüber diskutieren und dann wird Mercedes wieder die Fragen gestellt bekommen und dann bin ich gespannt darauf, wie der Lerneffekt aus 2016 und den Jahren davor, dann 2026, genau 10 Jahre später, so einen Einfluss hat auf die öffentliche Kommunikation von Toto Wolff, wenn es denn dann passiert. Bislang ist ihm nur heiß geworden. Mal gucken, wann er sich verbrennt.
Dann ein letzter Punkt noch, nämlich zu George Russell, bevor wir uns dann gleich mit den anderen Teams auch beschäftigen. Glaubst du, das ist jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen heiße These von mir, aber ich habe aktuell das Gefühl, George Russell könnte, selbst wenn er Weltmeister werden würde, vielleicht zum größten Verlierer der Saison werden. Denn was mir so ein bisschen aufgefallen ist in unseren Gruppen, auch gestern beim Watch Together, und ich glaube auch, es wird einfach so sein, weil die Story es hergibt. Ich denke, dass sehr, sehr viele Leute in diesem WM-Kampf, wenn er dann so weiterläuft, für Kimi Antonelli sind. Einige einfach der Story wegen, weil der ganz, ganz junge Bursche jetzt Weltmeister werden kann. George Russell hat, ich sag mal, in seinem Sympathie-Ranking in den letzten Jahren ebenfalls auch Federn gelassen. Auch vielleicht ein bisschen vergleichbar zu Lando Norris, der jetzt auch, muss man ehrlich sagen, nicht der gefeiertste Weltmeister der letzten Jahre ist. Du hast gerade das Thema Max Verstappen angesprochen. Das könnte heiß werden, theoretisch. Also es ist immer natürlich so eine Frage, die da um Mercedes rumschwebt. Also für George Russell geht es schon um sehr viel. Und ich habe irgendwie schon jetzt das Gefühl, dass er das schwer komplett gewinnen kann, das Ganze. Wie ist da so dein Gefühl? Also was mich persönlich auch selber schockiert, wenn ich dann sehe, und da war ich selber mit in diesem Lager, was habe ich damals schon fast Tränen der Wut in den Augen gehabt, als Mercedes in Bahrain bei seinem Kurzeinsatz zu Corona-Zeiten fürs Mercedes-Team da die falschen Reifen bereitgestellt hat und George Russell diesen sicheren Sieg geraubt haben. Und da war ich so sauer und habe mir gedacht, der Junge, der muss dafür noch die Redemption kriegen. Und gefühlt war ja das halbe Formel-1-Lager George Russell-Fan. Alle wollten ihn in diesem Mercedes haben. Und das hat sich dann doch schon gewandelt, weil er vielleicht auch von der Art und Weise her nicht so bei den Zuschauern ankam. Ja, und jetzt eben der Punkt. Er steht wahrscheinlich so nah wie nie vor seinem großen Traum, Weltmeister zu werden. Aber irgendwo vielleicht auch ist er noch sehr, sehr weit davon entfernt.
Weißt du, an wem mich das noch viel mehr erinnert als an Lando Norris? An Damon Hill bei Williams damals, der jahrelang aufgebaut wurde als the next big thing und dann war es soweit und dann wurde er weggeschickt. Also dann ist es wirklich so, und Damon Hill ist ja immer so verbittert. Ja, Damon Hill ist immer verbittert. Wenn du den hörst, über die Vergangenheit sprechen hörst, ist es immer Verbitterung dabei. Wegen Schumacher, wegen Williams, wie ungerecht er behandelt wurde, wie respektlos er behandelt wurde und. Und so könnte George Russell auch werden. Ich glaube, dass die beiden sind sich auch sehr ähnlich, finde ich, in ihrer Theatralik, wie sie Situationen wahrnehmen. Wenn du dir Damon Hill Interviews von damals anguckst, der hatte das auch. Der hat genauso geschwollen gelabert wie George Russell. Der hat genau so diese gleiche Attitüde teilweise gehabt, wenn es, also auch gestern, dann steigt er aus dem Auto aus, er wirft erstmal alles weg. Auch da kann man mal drüber diskutieren, ob das so sein muss, dass man nicht einfach dann seinen Scheiß wieder einsammelt und das wieder ins Auto legt. Und wie er dann hinter dem Zaun stand, ja, genau wissend, wie die Kamera gleich stehen wird, wie er gleich agieren muss. Das hatte was damals von der Situation, als Damon Hill in Adelaide hinter dem Zaun stand und das war Michael Schumacher, aber wie Damon Hill, bei welchem Rennen war es, wo er ausgeschieden ist und dann auf diesem Hang stand und ein Schumacher da hat vorbeifahren sehen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ihr könnt es uns in die Kommentare schreiben. Oder du weißt es, ich weiß es nicht.
Also ich habe das Bild vor Augen, aber ich müsste es auch überlegen. Also.
Und das ist das, wo ich ihn dann eher sehe, und das ist trotzdem eine blöde Situation, ne? Weil ich glaube, er sieht sie schon als den Auserwählten, aber ich glaube, er ist es nicht mehr, weil dafür ist er jetzt schon zu lang dabei. Und ich meine, die Beliebtheit, ja, das ist die eine Sache. Ich glaube auch nicht, dass Kimi Antonelli jetzt bei allen beliebt ist, ne? Also die Art und Weise nervt auch einige, das weiß ich. Aber ich glaube, dass George Russell noch viel mehr Potenzial zum Polarisieren hat, weil er eben so eine sehr attitüdenhafte Art hat. Und da muss er auch ein bisschen drauf achten. Das kann er auch für sich nutzen, das kann er auch ein bisschen spielen. Diese Klaviatur kann er spielen, das weiß man auch. Aber, wie du schon richtig sagst, was ist, wenn das Türchen zu Max Verstappen aufgeht für die nächste Saison? Was ist denn, wenn das Treffen von Toto Wolff und Jos Verstappen, wo sie so oft fotografiert worden sind am Wochenende, auch wenn sie beteuern, dass das alles nicht, dass alles keinen Grund hatte und keinen Plot hatte, der im Hintergrund läuft, muss es ja auch wirklich nicht zwingend haben, aber es ist schon komisch, ne, dass das jetzt alles so passiert in einer Phase, wo auch Max Verstappens Formel-1-Karriere auf dem Spiel steht, der wiederum mit seinem GT-Team mit Mercedes zusammenarbeitet. Also das hat schon alles einen Beigeschmack, und ich glaube, dass auch George Russell die Zeichen der Zeit schnell erkennen wird, der dann ähnlich wie Damon Hill damals rauskomplimentiert wird. Das vielleicht ja sogar auch als Weltmeister. Frage ist, ob er dann das Heft in die Hand nimmt und sagt, okay, bevor ich hier vor die Tür gesetzt werde, gehe ich dann lieber und suche mir einen neuen Arbeitgeber. Gibt ja einige Teams, die viel Geld haben und so einen Fahrer wie George Russell vielleicht auch ins Team holen würden, was vielleicht sogar passen würde. Also ich schaue da nach Silverstone in eine Racing Green grüne Fabrik. Ja, ist auch, finde ich, eine super Beobachtung von dir. Der Vergleich zu Norris einfach ein bisschen anders aufgezogen, aber klar, Russell könnte, selbst wenn er gewinnt, als größter Verlierer rausgehen. Auf eine Art und Weise, die natürlich schon ein Luxusproblem wäre, aber da muss George Russell vielleicht auch ein bisschen auf sich selber aufpassen und auf seine eigene Außendarstellung aufpassen. Denn damals gab es kein Social Media, das gibt es halt heute schon, und jeder analysiert alles. Es gab noch keine Podcasts, heute gibt es die schon, und wir labern auch unseren Senf und geben den dazu in die Diskussion. Also mal schauen, wie auch George Russell darauf reagiert, wenn gewisse Gerüchte größer werden und wie er sich dann auch in Interviews gibt.
Ja, das werden wir beobachten, und was wir als nächstes beobachten nach einer kurzen Pause, Kevin, sind, ja, wenn wir schon vom Krieg der Sterne reden, kann man sagen, die möchte gern Sternzerstörer, denn schaffen tun sie es bis jetzt noch nicht, wenn wir im Star Wars Jargon bleiben. Ich werde den Kevin, keine Sorge, liebe Leute, jetzt nach und nach schulen in dem Thema. Bis dahin bleibt er aber erstmal dran, und dann möge die Macht gleich wieder mit uns sein nach einer kurzen Werbung hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und ich, Dennis Lewandowski, wir reden über den großen Preis von Kanada, und wir lassen Mercedes als Werksteam für einen Moment hinter uns, aber wir sprechen jetzt über die großen Verfolger, beziehungsweise in Kanada, da gab es die nicht so wirklich, denn der größte Verfolger wahrscheinlich gerade, nämlich McLaren, hat böse gepatzt. Man fühlte sich fast erinnert an, ja, ich möchte es nicht sagen, aber an die Kategorie Eieiei Ferrari, denn es wurde schon gebeten, sie in Eieiei McLaren umzubenennen, und für dieses Wochenende werden wir das erstmal kurz temporär natürlich dann auch tun. Spaß beiseite, also McLaren hat gegambelt. Wir wissen alle, wovon wir reden. McLaren stand als einziges Top-Team mit Regenreifen am Start und hat damit eigentlich alles schon zunichte gemacht. Denn bis dahin, muss man sagen, sah es wirklich so aus, als ob für McLaren was geht an diesem Rennwochenende. Wenn wir mal kurz zurückgucken, Lando Norris, der im Sprint Zweiter war, Oscar Piastri Vierter. Also man hat die Mercedes gesplittet, auch wenn da sicherlich dieser Kampf zwischen Russell und Antonelli eine Rolle gespielt hat, der Lando Norris überhaupt erst in die Position gebracht hat, diesen zweiten Platz einzufahren. Aber auch in der Quali auf 3 und 4 direkt hinter den Mercedes sah es wirklich alles gut aus. Und dann war ja dieser Regen von Kanada so ein bisschen den ganzen Sonntag über wie so ein Damoklesschwert über dem Grand Prix schwebte. Und McLaren hat sich entschieden, mit Intermediates loszufahren. Außer McLaren, der Vollständigkeit halber, waren es noch die Audis, Carlos Sainz und die Cadillacs, beide, glaube ich, ne, die mit den Inters losgefahren sind. Und ja, der Regen blieb aus. Zwar, das soll nicht unerwähnt bleiben, hat sich der Intermediate als richtiges Grip-Monster rausgestellt, denn Lando Norris konnte am Start die auf den Soft startenden Mercedes beide überholen, lag dann kurz in Führung, aber es kam natürlich, wie es kommen musste, die Reifen waren nicht einfach für diese Bedingungen geeignet, beide McLaren mussten früh an die Box, hatten dann noch Zwischenfälle, Oscar Piastri den ersten, denn der hat Alexander Albon böse abgeräumt und hat dafür auch eine Strafe kassiert, und der viel schlimmere war dann bei Lando Norris. Dem Vernehmen nach war es Getriebeprobleme. Das sind die Infos, die ich gestern da auch noch gehört habe. Der musste abstellen. Eine Zeit lang war dann die Sorge, glaube ich, bei allen groß, dass es da irgendwie zu einem Mercedes-Dilemma kommen würde. Denn es war ungefähr dieselbe Stelle, ungefähr derselbe Moment, kurz danach, wo auch George Russell sein Auto abstellen musste, als Lando Norris plötzlich der Vortrieb ausging. Er hat sich aber nicht bestätigt. Dennoch bleibt am Ende, wenn wir das Rennen als solches nehmen, 0 Punkte für McLaren, denn Oscar Piastri hat es am Ende auch nur auf Platz 11 geschafft nach Strafe und diesem Reifendilemma. Und ja, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, es wäre vielleicht ein bisschen was möglich gewesen. Ich glaube, letztendlich waren die Mercedes wieder sehr, sehr stark und auch nicht uneinholbar, aber, und da möchte ich nochmal kurz auf den WM-Stand zurückgehen, wenn wir sehen, dass Lando Norris und Oscar Piastri noch immer hinter den beiden Ferrari-Fahrern hängen. Und eigentlich, und darüber haben wir ja gesprochen, und das hat sich auch bestätigt, wie ich finde, Kevin, im eigentlichen Bild des Rennwochenendes, McLaren ist der erste Verfolger von Mercedes. Also auf jeden Fall haben sie, glaube ich, derzeit Ferrari gut im Griff. Aber dieses Mal war es ein Komplettausfall. Jetzt die erste Frage, Kevin, ist der gestern in der Watchparty von unseren Hörerinnen und Hörern aufgemachte Vergleich zu IAA Ferrari zulässig? Oder hast du vielleicht sogar auch Verständnis und sagst, ja, kann man so machen. Ich persönlich muss sagen, das schicke ich vorab. Ich war verwundert. Ich kann verstehen, dass man es vielleicht gambelt, weil ich glaube, auch bei McLaren war man sich bewusst, dass Mercedes unter normalen Bedingungen nicht zu schlagen ist und man vielleicht was riskiert. Aber dann hätte ich persönlich das Ding gesplittet. Ich hätte einen losgeschickt auf Intermediates und einen auf Trockenreifen. Das ist aber meine bescheidene Meinung. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wie hast du es erlebt und was ist auch deine Meinung dazu?
Ja, dann sind es ja nicht die Papaya-Rules, wenn du das splittest. Also entweder beide oder keiner. Ne? Das ist hier, genau. Das gibt es auch dieses Jahr, das haben sie ja gesagt. Da, you didn't listen. Ne? Also alle, die das sagen.
Pardon?
man muss es What the fuck McLaren nennen gestern, ne? Also, das ist für mich unverständlich, wie man so handeln kann als Weltmeisterteam. Ich finde, ja, du kannst es gamblen und gleichzeitig aber auch nicht. Du kannst es als Team hinten gamblen, du kannst es als Audi gamblen oder ein Williams kommt das oder Cadillac. Weißt du, für die geht es eher darum, dann die kleine Chance, die sie haben, weiter nach vorne zu kommen, zu nutzen. Aber du hast mit Lando Norris den Weltmeister im Team, mit Oscar Piastri den Vize-Weltmeister 2025. Die wissen schon, wie man am Lenkrad dreht, auch wenn die Strecke vielleicht ein bisschen klamm ist. Ja? Und wie man dann einfach auch auf nichts achten kann. Auf gar nichts. Ja? Also es gehen im Grunde genommen alle auf Intermediates auf diese Installationsrunde. Und der Max Verstappen geht sofort rein und sagt, nee, komm, wir wechseln hier die Reifen. Wir machen hier Slicks. Ne? Da musst du doch reagieren. Du kannst doch nicht bei deinem bescheuerten Plan bleiben. Also ich weiß nicht, Ich kann mir sogar vorstellen, weißt du, einer von beiden hat gesagt, also Piastri hat es ja dann in dieser zweiten Formationsrunde auch am Funk gemacht, oder den haben wir dann eingespielt bekommen, da hat er dann noch versucht zu diskutieren, ob Reifenwechsel möglich wäre. Da muss man natürlich gucken, wegen den Regeln, weiß ich gar nicht, ob er da eine Antwort hätte bekommen dürfen auf das, was er gesagt hat. Man muss sich ja vorher entscheiden, welche Reifen man hat. Aber, ne, man hat ja dann auch diese erste Formationsrunde gehabt. Da hätte man es ja schon sehen können, ne? Was bleibt dir denn? Hol beide rein, stopp beide, dann verlieren sie ihren Platz, aber dann gehst du trotzdem vernünftig ins Rennen. Denn so waren sie ja lame ducks am Ende. Und ja klar, Lando Norris hat dann den Grip-Vorteil, weil er einen Temperaturvorteil im Reifen hat, weil du die Intermediates ja anders beheizen kannst als die normalen Slicks. Und der Start war ja sensationell, also da soll jetzt auch nicht den Start schmälern von Lando Norris, der war super. Aber wie kannst du denn in der Situation als Weltmeisterteam nicht darauf reagieren, was bei anderen passiert? Und also das hat ja schon Ferrari-eske Züge. Ja, es gibt ja Gerüchte, dass Andrea Stella zu Ferrari geht als nächster Teamchef, wenn Fred Vasseurs Vertrag ausläuft. Ja, weiß ich nicht, ob der, das hat mir auch gestern jemand gesagt und geschrieben, ob der nicht irgendwie schon im Ferrari-Modus ist. Ja, weil das ist ja was, das wird man ja meinen, das siehst du nur bei Ferrari. Ja, die sind ja sonst die Lachnummer, was sowas angeht. Aber, also McLaren hat sich da wirklich blamiert, meiner Meinung nach. Und dann, was es ja noch absurder gemacht hat, ist dann, das nicht durchzuziehen. Ja, also dann direkt in der ersten Führungsrunde sozusagen wieder reinzugehen und den Reifen zu wechseln. Dass er die komplette, Kevin Herrmann hat das wunderbar gesagt im Stream von der Nacht von Sonntag auf Montag, Bankrotterklärung für deine Strategie. Dann musst du es durchziehen, dann musst du sie länger draußen lassen, dann musst du den Reifen so lange fahren, bis das Ding ein Slick ist. Ja, komme was wolle, dann musst du es länger machen, als in der ersten Runde zu kommen, weil damit haben sie die beiden Fahrer ja voll vor das Schafott geführt. Ja, und so war es ja auch. Ne? Piastri hatte gar keinen Bock mehr. Also dieses Manöver gegen Albon war ja wirklich so Open Lobby F1-26. Er sagt selber, er hat das Gefühl gehabt, langsam in die Kurve gefahren zu sein. Also ich weiß auch nicht, wo er da langsam in die Kurve gefahren ist. Er ist ja die Kurve gar nicht gefahren. Ja, der ist ja einfach geradeaus da reingedonnert. Und Lando Norris, der auch an diesem Wochenende wieder besser war als Oscar Piastri, das muss man so sagen, der hatte ja dann auch die Überrundung über sich ergehen lassen müssen. Was ich dann aber spannend fand und ich denke auch hoffnungsgebend fand für jeden McLaren-Fan da draußen, der ist dann den Mercedes ganz gut gefolgt. Ne? Also es war immer so, dass man das Gefühl hatte zumindest, der hätte näher dran sein können. Tut dann natürlich umso mehr weh, wenn es dann diese Situation am Start gibt. Andrea Stella hat gesagt, er wäre so oder so ausgeschieden, weil dieses Getriebeproblem auch bekannt war, dass das kommen würde. Da haben sich dann noch die Teile in den Kühler eingesägt, die ja überall lagen auf der Strecke, was dann für die anderen Probleme gesorgt hat. Aber es war dann eben nicht das gleiche Motorenproblem, wie es bei Mercedes war, sondern ein Getriebeproblem und McLaren hat ja ein eigenes Getriebe. Die anderen Kunden nutzen das Mercedes-Getriebe. Das passiert dann einfach. Aber hey, das war wirklich blamabel. Und das, wie gesagt, macht das Hinterbänkler-Team oder als Team im Mittelfeld, wo du irgendwie für eine Sensation sorgen möchtest, da kannst du es machen. Aber die Strecke war trocken. Ja, die war einfach trocken, furztrocken. Ja, also wie man da so ignorant sein kann, da musst du dich echt nicht wundern, wenn du da irgendwie eine Lachnummer bist. Wie gesagt, sonst ist das Ferrari. In Kanada war es auf jeden Fall McLaren und auch die Erklärung danach, es hätte ja sein können und wenn ein Safety Car gekommen wäre und was war da noch? Ich hätte gerne mal gesehen, wie die ganzen Teams auf Trockenreifen unterwegs gewesen wären, wenn das Rennen zu dem Zeitpunkt gestartet hätte, als es hätte starten sollen, weil es dann noch diese Unterbrechung durch Arvid Lindblad gab und die zwei Formationsrunden, die Extrarunden, die ja wohl auch dann nicht den Vorteil gebracht haben. Aber dann würde man ja eigentlich meinen, wenn das nicht der Vorteil gewesen wäre, dann hätte Lando Norris ja auch nicht den Start gewinnen können, oder? Also wenn das jetzt so wenig Vorteil gewesen wäre, dann wäre auch so ein Raketenstart nicht möglich gewesen. Würde ich meinen zumindest, aber vielleicht gehe ich da auch zu naiv ran. Also, Lirum Larum, als Weltmeisterteam darfst du das so nicht spielen. Und ja, du hast das wunderbar gesagt, splitten hätte man es können. Aber dann sind es ja nicht die Papaya-Rules. Und ich glaube, genau so handeln die. Ne? Entweder beide oder keiner. Und in dem Fall war es keiner und so haben sie den nächsten Nuller. Andrea Stella sagte dann nach dem Rennen, ja, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden und wir wollen dafür sorgen, dass die Meisterschaft in Abu Dhabi entschieden wird. Ja, McLaren ist, glaube ich, von der Pace her das nächste Team nach Mercedes. Aber erstmal, wenn die Mercedes nicht sich im Duell die ganze Zeit die Zeit klauen, dann kommt Max Verstappen nicht näher, dann kann ein Lando Norris vielleicht auch nicht so mithalten, dann haben die noch viel, viel mehr Abstand zum Rest. Also das ist schon noch ein weiter Weg für McLaren, die dann wieder einzuholen und zu sagen, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Mit Sicherheit musst du das auch machen als Andrea Stella jetzt. Du kannst sie nach 5 Rennen schon sagen, die Meisterschaft ist entschieden. Das ist ja auch vollkommen klar. Aber wenn du dann solche Sachen machst, strategisch so ins Klo greifst, ja bitte, also dann hast du mit der Weltmeisterschaft mal so gar nichts am Hut.
Ich fand doch sehr bezeichnend das Bild kurz vorm Start, als Andrea Stella noch die Hand rausgehalten hat und dann dieser Blick, wenn dir quasi zu spät klar wird, dass das Klopapier alle ist. Ja, da hat er mir irgendwie schon fast leid, aber da war, glaube ich, dem Letzten klar, okay, der Kniff ist keiner. Und,
ich meine, wir haben doch geguckt, ob das Hemd, was er trägt, ob das rot war oder ob es doch Papaya. Also es ist doch so. Ne, jetzt werden mir wieder Ferrari-Fans aufs Dach steigen. Wir können mal Ferrari. Aber normalerweise ist es doch Ferrari. Ja, normalerweise ist es Ferrari, die eben nicht die Hand raushalten, sondern sich auf die Daten fixieren, die ihn irgendein Meteorologe genannt hat. Also, nochmal, ne, das ist ein komplettes Desaster gewesen. Geht für mich gar nicht. Ja, das geht für mich wirklich gar nicht. Nicht als Weltmeisterteam. Und da sind sie auch nicht von freizusprechen.
Ja, das können wir nicht beschönigen mehr und dann wollen wir es auch erst gar nicht versuchen und kommen zu eben genannten Ferrari und auch zu Red Bull, denn das sind nominiert auch die Verfolger von Mercedes derzeit so ein bisschen, aber in einem etwas kleineren Erdumlaufbahn aktiv, aber Ferrari an diesem Wochenende dann natürlich durch dieses McLaren-Desaster und durch den Ausfall von George Russell, aber mit Platz 2 und Platz 4 wirklich ein absolutes Monster-Ergebnis eigentlich eingefahren. Ein Lewis Hamilton, der in Kanada, wie ich finde, wirklich befreit wirkte. Er hatte ja auch eben vorher in der Pressekonferenz gesagt, dass dieses Karriereende-Gerücht in Silverstone, dass er das, dass da nichts dran ist und dass er sich bereit fühlt, nächstes Jahr weiter Formel 1 zu fahren. Und das hat er gezeigt. Ich finde eindrucksvoll. Er hat Charles Leclerc an diesem Wochenende komplett dominiert. Er hat ein tolles Duell mit Max Verstappen gefahren. Und ich finde, es war schön zu sehen, auch diese beiden in einem Duell, ohne dass wir danach irgendwie darüber reden müssen, dass sich da jemand falsch oder unsportlich verhalten hat. Beide haben sich nichts gegönnt, aber alles gegeben, was man sich geben kann in so einem Duell. Und das war sehr erfrischend. Also ich habe da einen Lewis Hamilton gesehen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass das eine kleine Wiederauferstehung ist. Ist natürlich immer die Frage. Diese Momente hat Lewis Hamilton in der Vergangenheit oft. Und Kanada war, das wissen wir alle, ist eine Paradestrecke von Lewis Hamilton. Er hat ja damals auch ein sehr emotionaler Moment, als er von der Familie Senna den originalen Helm geschenkt bekommen hat. Ich glaube, damals ging es um den Qualifikationsrekord, den er ja auch aufgestellt hat. Aber das war toll. Und auch bei Red Bull Racing, klar, das Ergebnis sieht dort auch besser aus, als natürlich, wie es gewesen wäre, wenn McLaren und George Russell gefahren wären, aber mit einem Max Verstappen auf Platz 3 und auch einem Isaac Hatcher auf Platz 5 fährt man da auch ein Top-Punkte-Ergebnis ein. Und Isaac Hatcher, klar, er hat auch nicht den Speed wie Verstappen, das war, glaube ich, den meisten schon klar und das wird auch schwer, einen Teamkollegen zu finden, der den hat. Aber er zeigt ein solides Wochenende im Red Bull, punktet, das ist erstmal wichtig für die Konstrukteurs-WM. Und beide Teams, und da glaube ich, wir haben ja auch vorher gerätselt in der Ausgabe vor Kanada, welches Team ist jetzt schneller, welches Team ist besser. Es scheint sich jetzt dann doch aktuell Richtung Ferrari zu drehen, zumindest in Kanada, auch wenn Max Verstappen natürlich sehr gut gefahren hat. Aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, jetzt gerade in dem Duell der beiden, dass bei Lewis Hamilton mehr ging. Oder glaubst du, da hat was getäuscht? Du hast gerade so leicht den Kopf geschüttelt. Da würde mich jetzt mal deine Einschätzung interessieren in dem Kampf zwischen Red Bull und Ferrari.
Ich glaube, dass über den Verlauf Red Bull stärker sein wird. Also Max Verstappen stärker sein wird. Ich glaube auch, dass Hadja die Chance hat, stärker zu werden und dann auch noch mehr Thema zu werden. Ich möchte nicht der Überbringer schlechter Nachrichten sein, aber ich habe schon große Befürchtung, dass das eine wunderbare Eintagsfliege jetzt von Lewis Hamilton war, weil es eben Kanada war und Charles Leclerc kann Kanada nicht. Ja, der war mal auf dem Podium 2019, aber das ist nicht seine Strecke, der mag die nicht. Jetzt kommen wir nach Monaco. Ne, das ist dann direkt mal die Paradestrecke von Charles Leclerc und eben nicht die von Lewis Hamilton. Ich glaube, dass die Unterschiede, und das betrifft mehrere Teams, sehr streckenspezifisch sein werden, inwiefern dieses Team stark wirkt und vor allem die Teamkollegen gegeneinander stark oder schwach wirken, als es auf anderen Strecken der Fall ist. Das soll die Leistung von Lewis Hamilton nicht schmälern. Ich habe mich auch so gefreut, diesen Lewis Hamilton wiederzusehen, weil das der Lewis Hamilton ist, in den ich mich sozusagen verliebt habe. Ja, der befreit auffahrende Lewis Hamilton, der einer der besten Fahrer aller Zeiten ist, gegen auch den oder einen der besten Fahrer aller Zeiten mit Max Verstappen in einem Duell auf Messerschneide fair, vernünftig und danach hat man sich die Hand gegeben und hat ein bisschen drüber geschäkert, ne? Klar, wenn es sich um die WM geht, dann schäkert es sich leichter. Das würde anders sein, wenn es dann jetzt um einen signifikanten Platz gegangen wäre, auch für Max Verstappen. Trotzdem glaube ich nach wie vor, dass das Potenzial, auch mit den aktuellen Regeln, die wir jetzt haben, diese Saison durch die Änderungen, bei Red Bull größer ist. Ich glaube, bei Ferrari ist vieles gut, aber es wird nicht auf dieses nächste Level zu heben sein. Dafür ist die Entwicklung in eine andere Richtung gegangen und die Veränderungen gehen nicht in die Richtung von Ferrari, sondern eher in die Richtung von anderen Fahrern und anderen Teams. Das soll nicht bedeuten, dass sie nicht auf manchen Strecken auch stärker sein werden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen liegt der Ball dann eher bei Red Bull, bei Max Verstappen. Und Max Verstappen hat ja auch gestern mit großen Gripproblemen zu kämpfen, mit Temperaturproblemen in den Reifen, so wie alle auch. Und Lewis Hamilton hat es ja auch gesagt, ne? In den Kurven, da war Ferrari dann immer stark, aber auf den Geraden hat er es verloren. Und das ist eben die Stärke des Red Bull Powertrain Ford, der ist ein richtiges Highspeed-Monster. Ja, und da kommen noch Strecken, wo genau das wichtig sein wird. Da kommt es dann auch auf Batteriesteuerung an. Lewis Hamilton hat immer sehr viel Batterie gespart, auch auf dieser Gegengeraden hin zur letzten Schikane, um dann zu Kurve 1 hin mehr Batterie zu haben. Das hast du schon gemerkt, dass er das intelligent genutzt hat, ja. So, und dann gehen wir jetzt mal ein paar Monate weiter. Dann hast du Strecken wie Monza, wie Baku mit diesen langen Geraden. Also, da wird Red Bull auch dazulernen. Da wird Max Verstappen auch dazulernen. Und dann glaube ich, ja, reden wir nicht darüber, dass Ferrari da jetzt den großen Schritt gemacht hat. Leider. Von daher, solche Duelle muss man feiern und Lewis Hamilton sollte das auch tun. Ich finde es gut, dass all das, was er aufgebaut hat, über das Wochenende nicht im Simulator gesessen, seine Mutter war dabei, dass es auch wunderbar aufgegangen ist. So ein Lewis Hamilton-Story halt. Also noch märchenhafter wäre es gewesen, wenn Kimi Antonelli in die Wall of Champions gefahren wäre und Lewis Hamilton triumphiert hätte. Also das hätte ja noch gefehlt. Das wäre wirklich, dann hätte man auch direkt die Credits spielen können für den zweiten Formel-1-Film. Ja, die Redemption-Story von Lewis Hamilton. Naja, und das ist nicht passiert. Trotzdem der zweite Platz sensationell, bedingt durch die Ausfälle von Russell und auch Norris. Ein bisschen geschenkt, ne? Aber eine gute Wochenendleistung und mehr oder weniger ist es, glaube ich, nicht. Und das wird sich dann in Monaco schon zeigen, dass Lewis Hamilton dann wieder hinter Charles Leclerc fällt, das glaube ich. Und bei Red Bull, ja, es ist einfach so ein bisschen noch sich gewöhnen, auch bei Max Verstappen sich gewöhnen an dieses neue Reglement. Man macht sehr viel Aggressiveres, hat Laurent Mekkis gesagt nach dem Rennen. Das wird auch bedeuten, dass du manchmal eben nicht dabei bist da oben, aber nur so wirst du besser. Und dieser extreme Ansatz, ich glaube, das hat Red Bull immer stark gemacht. Und wenn sie einen Fahrer haben, der diesen extremen Ansatz mitgehen kann, dann ist das Max Verstappen. Und deswegen glaube ich, ist Max Verstappen dem Rennsieg näher aus eigener Kraft, als es Ferrari ist. Egal ob Leclerc oder Hamilton. Und ich finde, das sagt eigentlich schon viel aus dafür, dass Ferrari so stark in die Saison gestartet ist. Aber der Motorennachteil auch beim Start, da kommen jetzt andere noch besser weg als sie, weil die lernen natürlich auch dazu, trotz größerem Turbolader, als es Ferrari hat. Wenn dir diese Vorteile immer mehr wegbrechen und du eigentlich nichts hast, was für dich steht und wo du dann gegen deine Konkurrenz diesen ultimativen Vorteil hast, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und ich glaube, es wird noch sehr viel Frust für Ferrari-Fans dieses Jahr geben, ob genau dieser fehlenden Vorteile.
Was glaubst du, Kevin, um das Thema auch rund zu machen? Wir haben ja jetzt viel über Hamilton, über Leclerc und Verstappen gesprochen. Jetzt ist da natürlich noch ein Name, der gerne bei diesem Konzert der Großen rauspurzelt. Das ist einfach Isa Katscher, der sich, wie ich finde, aber gerade in der Qualifikation zum Rennen und auch im Rennen zumindest konkurrenzfähig gezeigt hat. Der hat ja in der Qualifikation zeitweise um die Pole gekämpft, zumindest in der Q2 war es, glaube ich, wo er ja wirklich weit, weit vorne war. Ist natürlich dann immer nicht wirklich repräsentativ, weil am Ende geht es in Q3 um Pole, aber hat er wirklich aufhorchen lassen und sich dann knapp hinter Max Verstappen qualifiziert, einen Startplatz dahinter, und jetzt im Rennen auch Punkte geholt. Wir haben ja sehr häufig davon gesprochen, wie wichtig es ist, zwei Teamkollegen zu haben, gerade wenn du dann wirklich mal irgendwann um Punkte oder um wichtige Weltmeister, um Siege oder wichtige Weltmeisterschaftspunkte fährst, vielleicht für die Konstrukteurs-WM. Glaubst du, dass Isa Katscher und Red Bull es hinbekommen, dass Isa Katscher eben ein Faktor wird, der zwar nicht ganz oben mitgeigt, aber irgendwo als schön gespielte Flöte im Hintergrund dieses großen Orchesters seine Akzente setzen kann.
Ja, dafür muss er aber seine eigenen Fehler abstellen, ne? Also der hat natürlich eine sehr geringe Fehlertoleranz. Das ist ihm auch gestern dann wieder passiert, die Nummer gegen Leclerc, dann der Gelbverstoß. Ich meine, dann hast du 20 Sekunden Strafe, eine davon eine Stop-and-Go-Strafe. Das haut dann schon rein, ne? Der hatte dann tierisches Glück, dass hinter ihm die Abstände so groß waren, dass es dann nicht mehr wehgetan hat und es am Ende Platz 5 wurde. Aber rechne da mal an Russell und Norris noch oben drauf, vielleicht ein bisschen engeres Mittelfeld. Ja, dann Pustekuchen mit Platz 5. So ist das jetzt auch ein bisschen schön gerechnet, das Ergebnis von Isa Katscher, der auch in der Qualifikation so eine extreme Schwankung drin hatte, ne? In Q2 war er auf 1, in Q3 war er kein Thema mehr. Er muss dringend für sich selber den Druck rausnehmen, glaube ich. Der hängt im Kopf, der will besser sein als Max Verstappen. Und das ist genau das, was er nicht sein wird. Das wird er nicht schaffen. Er muss der nächstbessere Isa Katscher werden. Und zwar jedes Rennen aufs Neue. Ja, und da weiß ich nicht, ob Red Bull die Leute dafür hat, so einen Fahrer, der eindeutig ein mentales Spektrum hat, wo der Druck, den er auf sich selber macht, ihn hemmen wird in seinen Leistungen. Ich sage nicht, dass er mental schwach ist. Das ist, glaube ich, noch nicht mal. Ich glaube aber, dass das Spektrum, was er mental mitnimmt, die Frustration, eine sehr geringe Frustrationstoleranz mit einer sehr geringen Fehlertoleranz ein gefährlicher Cocktail ist, wenn du in einem Top-Team erfolgreich sein willst. Und wenn man da jemanden hätte im Team, der ihm da die richtigen Handwerkzeuge an die Hand gibt, dann glaube ich, kann er den Turnaround schaffen, beziehungsweise er muss ja keinen Turnaround schaffen. Das ist ja ein guter Saisonstart von Isa Katscher. Aber genau solche Momente, die hauen dann rein. Wenn sie dann ergebnistechnisch nicht reinhauen, dann kann man es zumindest halbwegs schönreden. Aber ansonsten wäre das auch ein Fall für, ist jetzt schon wieder passiert gewesen. Ne? Er sagt das ja selber auch. Er muss die Fehler abstellen, er muss sehen, warum er sie macht, er muss das Auto noch besser verstehen, er muss verstehen, wo die Pace auf einmal hin ist, warum die auf einmal wegbricht und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, wenn du Fünfter wirst und es noch halbwegs schön zu rechnen ist, die dir dann auch nicht auf die Füße fallen. Aber wird er Neunter, wird er Elfter, dann wird das Gerede wieder schnell größer. Ich glaube nicht, dass Isa Katscher in diesem Team ein Sieger wird, ein Grand Prix-Sieger wird, das sehe ich nicht. Ich war ja auch vor der Saison schon skeptisch, was Isa Katscher angeht. Sein Saisonstart ist besser als das, was ich erwartet hätte. Aber auch ihn hat man mit dem neuen Reglement, also mit den Änderungen im Reglement, gewisser Vorteile entledigt. Ja, also jetzt geht es ja wieder mehr Richtung Max Verstappen und da hast du als Teamkollege einfach keine Chance und das hat auch Isa Katscher nicht. Deswegen, idealerweise schafft es Red Bull, ihn vernünftig aufzubauen, ihm Handwerkszeuge mitzugeben, mit denen er handeln kann, auch im Rennen, um seine Fehler abzustellen und dann eine Beständigkeit reinzubekommen. Und dann kann er auch ein wichtiges Mittel werden für taktische Spielchen und so. Weil der kann schon was. Das ist schon kein schlechter Fahrer. Aber in der derzeitigen Situation, glaube ich, ist so dieses, wie nennt man das, ist dieses Potenzial, den Durchbruch zu schaffen, ziemlich gering.
Ja, dann, um natürlich das Ganze auch nochmal in einen anderen Kontext zu setzen. Also Isa Katscher, ich finde auch, er hat ein sehr laut, ja, also doch schon lautlosen, weil diese Kritik an ihm nicht so wirklich aufgekommen ist bis jetzt. Also wenn wir uns da an andere erinnern, Gasly, Liam Lawson, die waren zu dem Zeitpunkt ja entweder schon aus dem Cockpit oder zumindest schon aus dem Cockpit geredet. Das hat er umgangen, aber die bittere Wahrheit ist auch, er gastiert aktuell nur auf dem 12. Platz der Fahrer-WM und ist tatsächlich hinter Franco Colapinto sogar. Also da geht noch mehr, aber vielleicht war es so ein bisschen auch der erste Schritt hin zu einer Grundbeständigkeit eben, die Isa Katscha dann vielleicht durch die Saison trägt. Wer euch durch die Saison tragen wird, das sind definitiv Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski vom Starting Grid Podcast und die sind nach einer kurzen Pause zum letzten Mal wieder für euch da an diesem Montag. Wenn es natürlich um die Kevin, du könntest auch, da muss man jetzt wieder das YouTube-Video sehen, aber Kevin Scheuren scheint auch in goldenem Lack angemalt in der Fußgängerzone so als stehende Statue arbeiten zu können. Der hat das drauf.
Ich bin dieser Hund, dieser Hund aus dem Meme. So dieses
ja, ich hatte jetzt gerade im Moment Angst, dass das Bild eingefroren ist, aber er hat es drauf. Ein verstecktes Talent von Kevin Scheuren.
Abonniert uns auf YouTube, damit ihr das sehen könnt, was ich gerade gemacht habe. Jeden Mittwoch neu, Starting Grid, der Vodcast.
Genau, vielleicht macht er auch noch einen Kartentrick, wenn ihr alle fleißig abonniert.
Kann ich nicht. Ich kann mal so mit diesen Walnüssen, weißt du, wie dabei RTL damals. Oder Giovanni oder wie der hieß.
Ja, ich
auch geil, wie stereotypisch sie einen fucking Italiener genommen haben, ja. Als auf der Straße. Also, da muss man auch mal nachdenken, was da schiefgelaufen ist damals. Aber da war das vollkommen normal, da hat man das gesagt.
Da war es noch normal. Da hat die Frau über Erotik gesprochen, der Mann hat eben die Walnüsse.
Erika Berger?
Erika Berger war es, glaube ich, genau. Ja, ja.
Okay, wir schweifen ab. Komm, wir machen Werbung.
Wir schweifen ab. Mein RTL, ne? Liebe Grüße. Wir von Starting auf meinsportpodcast.de. Wir sind gleich wieder da hier. Also ihr könnt uns auf YouTube abonnieren, dann seht ihr uns gleich kurz wieder oder ihr hört hier weiter und dann hört ihr uns nach einer kurzen Pause wieder. Hier, also bleibt dran. Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und Kevin Scheuren und ich, Dennis Lewandowski, wir blicken jetzt, ja, von der Mitte bis ganz an den Abgrund, möchte ich fast sagen.
Ich habe mal gedacht, von der Mitte zur Mitte zum Zack, Zack, Zack.
Zack, Zack.
Ein Schluck aus meinem Las Vegas Stanley Cup.
Aus dem Las Vegas Stanley Cup. Er sei dir gegönnt, der Schluck. Ja. Kevin, wir fangen an, Mittelfeld und ja, Schlusslichter und da hat sich nicht wirklich viel verändert, denn es bleibt festzuhalten, nachdem es anfänglich an diesem Wochenende gar nicht so aussah, Alpine bleibt im Aufwind. Alpine ist the best of the rest und ganz wichtig, weil damit hat, glaube ich, der größte Optimist nicht gerechnet. Franco Colapinto wird zum Punktegarant für das Team aus Enstone. Fährt, ich möchte sagen, fast komplett unbeeindruckt von allem um ihn rum und auch ziemlich alleine auf der Strecke. Denn weder vor ihm noch hinter ihm war irgendwas auszumachen an Gegnern. Den 6. Platz ein. Pierre Gasly, den 8. Platz. Auch da muss ich immer redaktionell eingreifen und sagen, es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eben diese prominenten Ausfälle haben. Aber nachdem ja wirklich sich so ziemlich alle sicher waren, und da muss ich mich mit einschließen, dass Franco Colapinto für Alpine keine Rolle spielt, dass ein Franco Colapinto mehr oder weniger gegen Pierre Gasly keinen Stich haben wird, hat Franco Colapinto eine fast schon dritte Wiederauferstehung gefeiert und die scheint jetzt zu funktionieren. Also Frankenstein, Briatore scheint irgendwie jetzt die richtige Voltanzahl zur Belebung von Franco Colapinto gefunden haben. Er lebt und er sammelt fleißig Punkte. Also kurz mal so deine Einschätzung zu Alpine und vielleicht insbesondere auch zu Franco Colapinto.
Ist er dann Briatores Monster, ja?
Ja, doch, schon. Schon.
Okay. ich bin ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie ich es einschätzen muss. Ich freue mich für ihn irgendwie auf eine krude Art und Weise, weil ich tue mich immer noch schwer damit zu sagen, Franco Colapinto ist für mich der gottgeborene Formel-1-Fahrer. Ich werde mit ihm nicht 100%, weil man muss ich ja auch gar nicht werden. Was ich aber anerkenne, ist seine Leistung und die war wieder mal richtig gut. Ja, Best of the Rest geworden. Pierre Gasly auch da Kanada nicht die Lieblingsstrecke von Pierre Gasly. Da müssen wir jetzt auch die nächsten Wochen mal abwarten. Wenn sich daraus jetzt aber ein Trend entwickelt, dann können wir durchaus darüber sprechen, dass Franco Colapinto doch seinen Platz in der Formel 1 verdient hat. Ich glaube, das ist was, das muss ich für mich selber jetzt auch beobachten. Was ich spannend fand, Dennis, waren die Interviews von Franco Colapinto, die er insbesondere Samstag gegeben hat. Also er hat ja sehr viel Lob fürs Team geäußert. Ne? Er hat sehr viel das Werk in Enstone gelobt, er hat sehr viel die Arbeit der Ingenieure gelobt, er hat sehr viel die Updates gelobt, die er ja jetzt auch am Auto hat. Ne? Er hat auch so versteckt, also man muss ja auch mal sagen, Franco Colapinto weiß auch, wo der Hase langläuft. Der Mann ist nicht doof. Der weiß, das ist auch ein kleiner Politiker. Der passt da auch wunderbar zu Briatore. Denn, was hat er gemacht? Er hat am Samstag ein Interview gegeben nach der starken Qualifikation und gesagt, ja, jetzt habe ich ja auch, was war das, Frontflügel oder keine Ahnung, irgendwas, was Pierre vorher hatte. Sie haben das ja erst für Pierre entwickelt, jetzt habe ich es am Auto. Und siehe da, ich bin dabei. Dann haben sie mir einen Unterboden dran gemacht, auch den Pierre vorher nur hatte. Und jetzt habe ich den auch und jetzt bin ich dabei. Und man macht Sachen für mich, damit dass ich mich mehr an Pierre anpasse. Und das sind so... Also unterschätzt mir dieses Duell bei Alpine nicht, was ich entwickeln kann. Weil Pierre Gasly ist nicht unangefochten in diesem Team. Ja, das ist so eine Nummer. Ich glaube, dass Briatore grundsätzlich nicht der größte Pierre Gasly-Fan ist. Weil ich glaube, dem diese Art von Pierre Gasly überhaupt nicht schmeckt. Also diese... Wer war das? Ich glaube, Kevin war das, auch Kevin Herrmann, der auch meinte, so im Off-Gespräch hatten wir das vor dem Stream von Sonntag auf Montag, dass es eine Netflix-Szene gab, als Briatore damals eingestiegen ist bei Drive to Survive und du schon so gemerkt hast, dass er mit Gasly eigentlich gar nichts anfangen kann. Ne? Dass es irgendwie nicht so wirklich vibe zwischen den beiden. Und das ist die Chance für Colapinto, ne? Wenn er da jetzt wirklich dazwischen stoßen kann, hat er ja auch ein großes Pfund mit Mercado Libre. Ne? Also glaubt man nicht, dass der Gasly, der eigentlich keinen wirklichen Sponsor mit reinbringt in das Team, mehr Vorteile hat, wenn Colapinto jetzt die Leistung bringt und gleichzeitig noch einen Sponsor bringt, der viel Geld zahlt, um auf diesem Auto zu sein, oder dass die Finne mal gelb angemalt ist, alle paar Rennen, ja? Und die werden auch noch mehr reinbuttern, wenn der Colapinto plötzlich weiter vorne fährt und öfter zu sehen ist und ja, Gott bewahre, mal auf dem Podium steht auf einmal. Und dann ist da Mercado Libre auf dem Formel-1-Podium, dann ist aber mal so richtig Party im Konto, ja? Also von daher, hilft es Alpine, und ich denke, jeder Alpine-Fan, du auch, kann sich darüber freuen, weil es wird das Team nach vorne bringen. Und das Team hat die Schritte eh gemacht, die man machen muss nach dem Chaos der letzten Jahre. Man muss auch festhalten, der goldene Kniff war es, sich von der Renault-Motorenabteilung zu trennen, zumindest für den Moment. Wir wissen alle nicht, wie der Renault-Motor gewesen wäre. Da sagen ja immer viele Renault-Ingenieure, die dann auch abgewandert sind, das war voll der Hammer. Das sagt man von Toyota ja auch. Die waren ja auch schon mehrfacher Weltmeister, bevor sie ausgestiegen sind. Und das Auto steht jetzt in der F1 Exhibition in München und jeder kann sich das angucken, dieser Toyota, der für 2010 geplant gewesen wäre. Ja, hätte, wäre, wenn. Ne? Formel 1, kein Sport der Konjunktive. Ich habe vorhin gesagt, habe ich Sport der Hypothese, aber es ist ja Sport der Konjunktive. Ne? So muss es ja richtig heißen, Freunde der Sonne. Deswegen, lass uns das mal weiter beobachten in den nächsten Wochen. Einstweilen, klar, Colapinto ist glücklich, gerade auch privat glücklich. Ich finde, das merkt man auch. Ich finde, der ist locker. So ein bisschen vergleichbar mit Lewis Hamilton auch. Ich habe das Gefühl, dass denen das private Glück auch sehr gut bekommt und so die Verkopftheit im Auto wegnimmt. Na, lass mal nach Monaco nochmal schauen und vor allem nach Barcelona. Ich glaube, Barcelona wird für viele Teamduelle ein wichtiger Gradmesser sein, wo sie gerade stehen. Ich meine, Sainz und Albon ist auch so ein Fall, ja, wo man schon das Gefühl hat, dass Sainz Albon immer mehr und immer mehr und immer mehr den Boden wegnimmt. Und das auch mit leisen Pfoten, mit leisen Pfoten. Und Colapinto ist gar nicht so leise. Die Pfoten, die machen schon ein bisschen ein paar Geräusche und die Krallen sind schon ausgefahren. Also Alpine wird noch spannende Storys schreiben dieses Jahr, über die wir dann auch sprechen können.
Ja, dann kommen wir zu den Racing Bulls. Die Racing Bulls hatten eigentlich ein wirklich gutes Wochenende. Ich bin am Samstag eigentlich auch felsenfest davon ausgegangen, dass die vor Alpine definitiv stehen werden. Wir wissen nicht, wie es gekommen wäre bei Arvid Lindblad, denn er konnte mehr oder weniger gar nicht losfahren. Liam Lawson hat die Alpine gesplittet. Es war eine gute Pace. Es ist ja dieses Team, und da sprechen wir immer wieder drüber, Kevin, und ich werde es auch immer wieder sagen, weil es immer so ist, was nicht Fisch, nicht Fleisch ist, denn es ist in der einen Woche ja top in der anderen Woche dann plötzlich wieder ganz nach hinten verschwunden. Und Kanada war so ein Wochenende, glaube ich, was von der Pace her richtig gut war. Man hatte jetzt mit Lindblad natürlich Pech, aber ich glaube, Liam Lawson hat da auch gut die Kohlen aus dem Feuer geholt und man hat sich punktetechnisch jetzt auch hinter Alpine auf den 6. Platz der Konstrukteurs-WM geschoben. Und auch wenn wir den WM-Stand gucken, ein Liam Lawson, das soll auch nicht unerwähnt bleiben, der ist nämlich mit Platz 10 aktuell auch vor Isaac Kutscher, dem Mann, der ihn mehr oder weniger auch beerbt hat. Also da denke ich, ein grundsolides Wochenende bis auf einen technischen Ausfall, was die Racing Bulls uns da geliefert haben, oder?
Ja, richtig. Und das ist auch so ein spannendes Auto. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, ich weiß nicht, warum Sascha Roos da so drauf abgegeiert hat, dass das so eine Rakete wäre. Also ich finde das jetzt nicht. Ich finde, der Racing Bulls ist ein ziemlich schwankendes Auto in den Performance-Daten. Du hast mal ein Rennen, da sind sie eine Rakete. Und dann ist es mal ein Rennen, wo sie gar nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Nähe geschuldet, die man zu den Racing Bulls hat, weil man ja ständig auch mit Peter Bayer reden kann und, weiß ich nicht, um ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, hilft das sicherlich zu sagen, dass es eine Rakete ist. Die beiden Fahrer sind noch keine Raketen, das ist so. Arvid Lindblad hat aber richtig gutes Bild abgegeben am Wochenende, finde ich. Ja, Liam Lawson hat das gut gemacht am Sonntag, aber der hat auch kein Selbstvertrauen aktuell. Ne? Also wenn du dann die Interviews nach dem Rennen hörst, das ist ja quasi so, als ob er, das wirkt so ein bisschen wie die Jungfrau, die zum Kind gekommen ist, als er da darüber redete, dass er eigentlich gar keine Pace im Auto hatte. Und ja, also ich meine, man nimmt die Punkte natürlich mit, ja, ist sicher. Und dann wiederum denke ich, ist mein Wecker angegangen hier. Aufwachen,
guten
Freunde.
Morgen. Guten Morgen, Kevin.
Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Da werden es bei Erinnerungen machen. Wo war ich? Also, Liam Lawson, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, zu den Punkten, weil Arvid Lindblad das an diesem Wochenende schon insgesamt sehr gut gemacht hat, aber auch da, es ist eins dieser Teamduelle, da wird streckenspezifisch nicht nur ein Autounterschied, sondern auch ein Fahrerunterschied sein. Deswegen, lass uns die Racing Bulls nicht vor dem Abend loben. Ich glaube, das ist eins der Teams im Mittelfeld, die die größten Schwankungen haben.
Dann kommen wir zu den größten Profiteuren eigentlich dieses ganzen Chaoses und dieser Ausfallriege, denn das waren Oliver Bearman und Carlos Sainz, denn die sind dadurch beide auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in die Punkte gekommen. Ich glaube auch, das wäre unter normalen Umständen schwierig für beide geworden an diesem Wochenende. Aber was man auch sagen muss, sie punkten nicht nur, sondern beide haben auch gemeinsam, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert im Fall von Carlos Sainz, die ziehen die Schlinge um den Hals ihrer Teamkollegen langsam aber sicher immer fester zu. Esteban Ocon und Alexander Albon, die ja eigentlich immer auch so ein bisschen auf Augenhöhe gesehen werden können, glaube ich schon. Beides auch verdiente Rennfahrer sind in der Formel 1, die jetzt aber nach und nach wirklich in der Konstanz in diesem Duell nach hinten fallen. Ja, ich glaube, zu den Punkten, da muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, die wären bei normalem Rennverlauf wahrscheinlich eher nicht möglich gewesen für beide. Aber ich glaube, diese Teamduelle, du hast gerade Barcelona so ein bisschen als Gradmesser auch angesprochen, die könnten spannend werden. Denn ich glaube, Haas und Williams, das sind ja auch vielleicht begehrenswerte Cockpits in Zukunft, wo der ein oder andere gerne auch andocken würde. Und dann fällt natürlich als erstes der Teamkollege, der in dem Duell nicht mithalten kann. Und das wären in dem Fall eben Alexander Albon und Esteban Ocon. Und das haben beide in der Vergangenheit ja auch schon erlebt. Also die Dynamik, die geht dann doch weiter in die Richtung, in die wir sie eigentlich auch schon so ein bisschen am Kommen sehen, ne?
Ja, und insbesondere bei Esteban Ocon habe ich große Fragezeichen, auch nach diesem Wochenende, auch nach der Reaktion am Donnerstag, wo er ja sehr gegen die Medien ausgeschlagen hat, die ja diese ganzen Gerüchte, so sagt er, verbreitet haben, dass Ayoko Matsu nicht einverstanden gewesen ist mit seinen Leistungen und dass es dann bei Haas auch die Option gibt oder die Unterredung gibt, dass man auch während der Saison schon Esteban Ocon austauscht, dessen Vertrag ja ausläuft. Und da hat er ja sehr deutlich reagiert und dass es totaler Bullshit ist und so. Und mittlerweile verstehe ich Esteban Ocon ja mehr und auch, wie ich ihn lesen muss. Und der Mann ist angezählt, ne? Der Mann ist wirklich angezählt. Der hat zurückgebissen, weil er verletzt ist. Und das ist eine gefährliche Situation für ihn, weil ich sehe Esteban Ocon kein weiteres Cockpit in der Formel 1 bekommen. Das ist das letzte Cockpit für ihn, weil keiner wird ihn nehmen. Das ist ein guter Fahrer, aber ich glaube nicht, dass irgendwie ein anderes Team sagt, den nehmen wir jetzt. Auch wenn es Leute bei uns in der Telegram-Gruppe gibt, die anderer Meinung sind. Ich glaube, der es hört, obwohl er es derzeit nicht hört, weil da so viele Folgen hinterher ist, Falco, der wird es ungern hören. Aber ich glaube, danach ist Schluss für Esteban Ocon in der Formel 1, weil das ist einfach dann keiner für ein Top-Team und ansonsten auch, da bieten andere Fahrer mehr Potenziale. Aber sei es drum, wenn du das dann auch eben nicht auf der Strecke zeigst und du dann nicht da bist, ne? Also man muss ja mal hier schauen, der ist von Platz 13 gestartet, der ist von Platz 17 gestartet. Platz 13 war sein Ergebnis im Sprint, da hat er Berman geschlagen. Aber er ist von 17 gestartet, Berman von 16, Berman kommt in die Punkte als 10. und Ocon wird 14. Ja, da gehen die Argumente irgendwann aus. Ne? Die Liste ist ja schon so ein bisschen durchgesickert, wer dann dahin kann. Tsunoda, Duan, Hirakawa, das sind so mal die drei Ersten, die man da genannt hat. Möglich, dass zur nächsten Saison noch ein anderer interessant wird. Aber wenn man einen schnellen Wechsel möchte, dann ruft man den Milton Keynes mal an, ne? Und lässt den Tsunoda da ins Auto. Und dann gucken wir mal, wie der Tsunoda da performt. Weil ich glaube, dass Tsunoda unter diesen Bedingungen auch ganz gut performen könnte. Das habe ich ja auch gesagt, weswegen ich eher nochmal bei Red Bull ein Jahr gewartet hätte mit dem Wechsel, aber ist ja egal, vielleicht kriegst du da eine Chance. Oder Jack Doohan kriegt nochmal eine Chance. Das würde dich ja auch freuen, wenn er nochmal in dein Cockpit könnte. Wäre ironisch, wenn er dann Ocon beerbt, ne? Sind ja auch alte Weggefährten bei Alpine gewesen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, was wäre das für eine Karriere am Ende, wenn du von Lance Stroll und zweimal von Jack Doohan aus dem Cockpit getrieben wurdest, da bleibt nicht viel. Also da würde ich mir ins Wohnzimmer kein Poster von mir hängen. Aber ja, klar, Jack Doohan, ich finde, er hätte es nochmal verdient, auch wenn ich glaube, immer noch glaube und dieser Super-Formula-Ausflug mir auch so nicht das Gefühl gegeben hat, dass ich da falsch liege. Ich glaube, da mangelt es doch so ein bisschen auch letztendlich am finalen Talent. Er ist sicher talentiert, ja, aber die ganz große Spitze fehlt ihm. Und ich glaube wirklich, für Esteban Ocon wäre es dann echt der finale Schlag ins Kontor. Und wenn man dann mal wirklich überlegt, das ist ja kein Witz. Also Lance Stroll, ihn damals bei den Racing Points beerbt, weil eben Papa Stroll das Team gekauft hatte, dann eben durch Jack Doohan ersetzt worden. Und wenn dir das jetzt nochmal passiert, also das wäre schon desaströs. Aber auch da ziehe ich gerne nochmal, ich bin ja vorbereitet, den WM-Stand zu Rate und ja, Esteban Ocon mit einem Pünktchen zusammen mit Alexander Albon, wie bezeichnend, tatsächlich die letzten beiden auf 16 und 17, die noch einen Punkt gehabt haben oder geholt haben, aber da stehen halt auch, abgesehen von den beiden Cadillac, den beiden Aston Martin-Piloten und Nico Hülkenberg tatsächlich, alle anderen vor. Also ja, es ist schwer und du hast Esteban Ocon, du sagst es ja auch schon erlebt, du hast mit ihm gesprochen und ja, es scheint wirklich so, dass die Haut immer so ein bisschen mehr hin zum Pergament wird und dünner wird und das erklärt dann vielleicht auch im Nachhinein diese Schelte, die er da am Donnerstag vom Stapel gelassen hat.
Und das ist es, glaube ich, auch, ne, dass ich da jetzt aus erster Hand erzählen kann, wie Esteban Ocon ist, nachdem wir da unsere Situation hatten und dann die Male, die wir uns danach gesehen haben, auch sehr, sehr cool waren. Ne? Und ich verstehe auch, wie er reagiert und ich verstehe, was er meint und der ist absolut angezählt. Und Alex Albon finde ich auch wichtig, dass man über ihn mal spricht. Ne? Ich meine, jetzt hat er wieder Pech gehabt. Aber wenn du jetzt öfter Pech hast diese Saison und dir fehlen die Punkte und gleichzeitig fährt Carlos Sainz immer in die Punkte, dann ja, verlierst du da auch den Boden im Team, ne? Und ich glaube, das Schlimmste, was Alex Albon passieren konnte, war, dass Carlos Sainz Audi abgesagt hat und zu Williams gekommen ist, weil Carlos Sainz ist natürlich besser als er, ist klar, ist politisch stärker als er und mit Luke Browning klopft da auch ein junger Fahrer bei Williams an, wo James Fowles irgendwann sagen muss, ja, sorry Alex, aber das war's für dich hier und das wäre dann auch für ihn das Ende in der Formel 1, glaube ich, weil ich glaube, auch er wird keine Chance bekommen im anderen Team. Er wird wahrscheinlich eher zu Red Bull zurückgehen als Entwicklungsfahrer. Das, was die Ricardo angeboten haben, das nimmt er an, weil ich sehe Alex Albon da auch nicht irgendwo anders rumtingeln im Motorsport. eher wird er dann vielleicht in Richtung seiner Freundin tendieren und da vielleicht unterstützen auf eine Art und Weise oder was anderes Unternehmerisches machen. Aber ich sehe Alex, aber der hat DTM gefahren, ja, aber weiß nicht, Langstrecke möglich, aber Indycar und sowas macht er nicht. Von daher eher Entwicklungsfahrer bei Red Bull und dann vielleicht mal irgendwie ein GT-Einsatz irgendwo. Also ganz normale Red Bull-Karriere im Grunde genommen, wenn man so will. Ja, ist schade für ihn, ne? Weil, ja, super sympathischer Typ, aber wenn es am Ende um Zahlen geht und um Leistungen geht und du verlierst im ersten Jahr schon den Boden an Carlos Sainz und im zweiten Jahr noch viel mehr, ja, dann hast du auch keine Argumente mehr für dich. Und deswegen glaube ich, dass man bei Williams ganz genau hinschaut, weil man eben auch ein junges Talent hat, dem man eine Chance geben möchte. Mit Carlos Sainz hast du eine sichere Bank für die Zukunft, außer Carlos Sainz möchte das Team verlassen und auch das wäre die letzte Chance für Alex Albon, ne? Wenn Carlos Sainz sagt, mir ist die Entwicklung hier nicht schnell genug, wir sind hier von regelmäßig um Podien irgendwie mitzufahren zu, wir krebsen um die letzten Punkte rum. Wir müssen mal abwarten, wann das Gewicht endgültig auf dem Niveau ist bei Williams, dass man das Maximum aus dem Auto rausholen kann und wo Sainz dann steht. Die Tendenz geht ins Positive für Carlos Sainz, aber nicht wirklich für Alex Albon. Deswegen, mein Call wäre jetzt eigentlich, dass am Ende der Saison zwei Fahrer schon mal raus sind aus der Formel 1 und das sind Esteban Ocon und Alexander Albon und wir da mal zwei neue Fahrer haben werden. Und ja, ist natürlich bitter für die beiden, aber so ist der Lauf der Dinge in der Formel 1 nochmal.
Kommen wir nun zum deutschen Team, natürlich immer mit Spannung beobachtet, kommen wir zu Audi und es wirkt ein bisschen so, ich habe mir mal notiert in meinen Notizen, sie sind weiterhin nah dran, aber doch zu weit entfernt. Also man hat immer wieder so das Gefühl, gleich schnappen die zu, also Platz 11, 12 knapp an Q3 gescheitert, wo man eigentlich sagen konnte, boah, ja, das ist solide und dann geht's wieder nach hinten los. Auch Samstag beim Sprint, wo man ja doch richtig gut platziert war und dann war man plötzlich nach Runde 1 auch richtig, richtig weit hinten. Nico Hülkenberg hatte da, glaube ich, auch ein Duell mit Pierre Gasly, was da auch so ein bisschen eng wurde zwischenzeitlich. Und ja, es will sich irgendwie nicht einstellen, dass man dann diesen finalen, diesen Knotenplatzer, wie wir immer so schön sagen, dass man den wieder erlebt nach den ersten Bortoleto-Punkten in Australien.
Den Hülkenberg übrigens auch selber genannt hat im Interview, Freunde, dieses Wochenende. Er hat am Samstag von Knoten gesprochen, der weg muss. Der hört hier zu. Der wollte nur unter Copyright nicht verletzen, weil er wusste, dass unsere Medienanwälte sofort bei ihm sein werden, wenn er sagt, der Knoten muss platzen.
So sieht's aus. Also sagt das lieber nicht, Freunde, sonst kriegt ihr Post von uns. Kevin, du bist ja, wie wir alle wissen, ja nebenbei auch bei einem der größten und renommiertesten deutschen Sportportale, Formel1.de, tätig und als deutscher Motorsportjournalist wirst du doch von einem deutschen Formel-1-Team sicherlich unendlich viel gehört haben, unendlich viele Aussagen bekommen haben, Daten, Fakten, alles zu diesem Rennwochenende. Was hat Audi gemeldet? Erzähl.
Ja.
Und sonst?
Eine Pressemitteilung.
Ach so, super.
Das war's. Ja, genau das ist es. Also Audi geht mir langsam echt auf den Keks, muss ich sagen. Es ist ja ein Team, ambitioniert und Audi und tolle Marke und klar, super Social Media Auftritt und alles fein. Aber die Informationspolitik ist grauenvoll. Ja, ist wirklich grauenvoll. Ich meine, gut, viel zu informieren gab es jetzt nicht an diesem Wochenende. Qualifikation, mal wieder 11. Platz für Hülkenberg, logisch. Die hängen halt immer so in dieser Schleife hinter den Punkteteams. So, und wenn halt schon viele Punkte vergeben sind, dann rutschen die auch immer ein Stück weiter hinten da. Dann sind die vielleicht mal wieder nah dran, dann kommen mal die Punkte. Aber es gibt auch keine Informationen. Es gibt nichts Verwertbares von den Fahrern in allermeisten Fällen, weil es halt Plattitüden sind und Hülkenberg sagt eh nicht viel, muss man ehrlicherweise sagen. Bortoleto ist da schon manchmal ein bisschen freigiebiger und dann hat man das Gefühl, dann guckt dann eine Pressemitarbeiterin ein bisschen böse und dann ändert sich das auch schon wieder. Also es ist ein bisschen der Modus operandi bei Audi. Mir gefällt er nicht, aber wenn es den Leuten gefällt, dann ist es ja schön und gut und wenn es dem Unternehmen gefällt, dann auch. Aber es muss eine Steigerung her, ja. Es muss wirklich eine Steigerung her. Die müssen jetzt mal diesen Durchbruch schaffen, auch es mal in Q3 zu schaffen, regelmäßiger. Ne? Da gibt's ja auch Teams, die können sie schlagen. Ja, also wenn ich jetzt mal sehe, wer ist denn hier in Q3 gewesen am Wochenende? Wir haben Arvid Lindblad, den könnte man zum Beispiel schon mal schlagen, muss man sagen. Ne? Am Samstag im Sprint in den Punkten auch Arvid Lindblad. Ne? Auch da erwarte ich eigentlich von Audi auch dabei zu sein. Da erwarte ich einfach mehr. Und ich finde, die Erwartung darf und sollte man auch haben. Und ne, auch das ist ein Thema. Ne? Guckt sich ein Bortoleto das eigentlich jetzt lange an? Weil das ist schon einer, der ist gemacht für ein besseres Team. Ne? Und da weiß ich nicht, ob Audi dem das überhaupt bieten kann, in den nächsten Jahren da diesen Schritt zu gehen. Also bis 2030 sehe ich die aktuell nicht als Weltmeister. Das hat so ein bisschen was von diesen ersten Alpine-Jahren. Wir machen jetzt 5 Jahre, oder Renault-Werksteam, wir machen jetzt 5-Jahresplan. Wir machen ja auch hier einen 5-Jahresplan. Aber wir wissen, was 5-Jahrespläne in der Formel 1 wert sind, wenn der initiale Schuss nicht sitzt. Und das, glaube ich, droht bei Audi auch. Und was die Informationspolitik angeht, ist es wirklich einfach wirklich grauenvoll. Aber Social Media ist cool, muss ich sagen. Also das gucke ich mir gerne an.
Ja, auch so die TV-Werbung, da ist mir letztens auch eine begegnet. Also sie setzen immerhin so ein bisschen auch auf dieses Formel-1-Team. Das muss man ihnen lassen. Aber ja, es ist eben auch für mich jetzt als reiner Fan, der natürlich dann eben auch natürlich Formel1.de und auf anderen Portalen unterwegs ist. Es ist immer sehr dürftig. Man findet immer schwer raus, was war da los, woran lag's. Und ja, da würde ich mir auch ein bisschen mehr wünschen, dass man sich da dem deutschen Formel-1-Fan einfach durch die Zusammenarbeit ein bisschen mehr öffnen würde. Fände ich toll, weil ich glaube, am Ende des Tages sind wir alle froh, dass wir so ein Projekt hier in Deutschland haben, was vielleicht auch wieder so ein bisschen die Formel-1-Liebe und die
Leidenschaft anzusagen kann. Da möchte ich mal kurz was sagen. Es war ja absehbar, dass dieses Team eigentlich nichts auslösen wird in Deutschland. Ne? Also ich mag ja die Marke Audi total gerne. Mein Papa hatte mal lange Zeit einen Audi Q3, den bin ich sehr gerne gefahren. Und tolles Auto, tolle Marke, aber die lösen nichts in Deutschland aus. Nichts. Nichts. Keine Euphorie, kein Aufbruch, gar nichts. Und auch die zeigen sich nicht deutsch genug, meiner Meinung nach. Es ist trotzdem, also es ist kein Team, die interessiert doch der deutsche Markt gar nicht. Ja, dann gibt's mal den Werbespot, dann gibt's mal eine nette Kooperation mit Adidas, da können dann die Leute nettes Merchandise kaufen, ist ja total schön, ist ja deutsche Marke, man arbeitet zusammen, ja, mit Adidas, toll. Paulaner auf dem Helm, toll, ja, Geschichte aus dem Paulanergarten, ja, servus, ja, grüß dich, ja, hier, Weltmeisterschaft 2030, ja, Geschichte aus dem Paulanergarten. Weißt du, was ich meine? Es ist wirklich alles nicht Fisch, nicht Fleisch, dass mir das weiß, wie im Hals hängen geblieben. Also es ist schon eine Enttäuschung. Ich muss wirklich sagen, ich finde auch in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland ist es eine Enttäuschung. Es ist kein Projekt, das auf den deutschen Markt zugeschnitten ist. Es ist das nächste pseudodeutsche Team wie Mercedes. Klar, der Motor wird hier in Deutschland gebaut, toll, made in Germany. Aber selbst das kommt ja nicht vor. Ja, also warum steht nicht made in Germany auf der Karre? Ja, also das wäre ja mal was, wo man sagen kann, dann bist du auch stolz darauf, ein deutsches Team zu sein. Ne? Aber nein, es ist eine international agierende Marke, die haben ihre Märkte, wo sie hinwollen und das spielen sie auch. Klar, dann hast du mit Carrie Schreiner, Grüße an Carrie, die hört uns ja regelmäßig, eine super Botschafterin für das Team im deutschsprachigen Raum. Aber das war's dann auch schon. Hast ein paar Influencer, die du einlädst, die eigentlich nichts mit der Formel 1 zu tun haben. Du informierst die Fachmedien nicht, weil es passt nicht in deine CI, die du dir aufbaust. Und gleichzeitig stimmen die Leistungen auch nicht. Also ich hänge mich da ein bisschen dran auf und ich merke auch, wie es mich nervt immer mehr. Und ihr wisst ja, wenn mich was nervt, dann trete ich es, bis es 3-mal tot ist. Ja, und auch noch ein 4. Mal. Und dann nervt es euch irgendwann. Es tut mir leid. Aber ich habe da einfach vielleicht ein bisschen mehr erwartet, auch so was die Verbindung zu Deutschland angeht. Ich finde wirklich, es ist sehr steril, es ist sehr trocken, es ist sehr... Ja, es hat einfach nichts, gut, man könnte meinen, das ist ja typisch deutsch für die meisten, ja. Aber ich glaube, es wäre auch anders möglich. Und das ist alles halbgar durchgezogen und klar, kann sich entwickeln. Ehrlicherweise glaube ich das nicht. Ich glaube, dass dieser Name Audi früher aus der Formel 1 verschwindet, als viele das glauben. Der erste Moment, wo sie es verkaufen können, wo es plausibel ist zu erklären, ohne dass man das Gesicht verliert, dann ist das Ding Geschichte. Also ich glaube, die haben. Wenn es nach denen geht, würden die dieses Projekt gar nicht mehr machen. Das ist zumindest den Eindruck, den ich habe. So agieren sie. Und das ist eigentlich für die Marke Audi, wo wir das vorhin schon hatten, Bankrotterklärung, so wirkt es auch. Und die Fahrer tun mir da auch ein bisschen leid, weil sie, also kann mir keiner erzählen, dass sie nicht frustriert sind. Also bitte, also die stehen da an den Interviews und reden was von geplatzten Knoten. Also das können wir sagen, ja. Wir sind pimmelige Podcaster, ja, die können über geplatzte Knoten sprechen, weil wir können ja kein Auto fahren, ja, aber die können es ja. Auch Bortoleto, ne, der wird von Sauber aus dem Vertrag bei McLaren rausgeholt, ist ein Top-Fahrer, ja, da ist richtig Potenzial hinter und der versauert doch da. Der wird der nächste Hülkenberg. So, ne, das ist immer so, dann hängst du dann in dieser Schleife rum an Teams und du kommst nicht weiter nach oben. Also, ich weiß auch nicht. Also, da muss was rein. Auch Alan McNish. Und dann Alan McNish. Ja, also, da muss Alan McNish. Bei aller Liebe, aber Alan McNish, der holt doch da niemanden vor die, also der holt doch da niemanden raus aus dieser Lethargie. Und Mattia Binotto steht dann da in diesem Interview und ja, erzählt so ein bisschen was über die Entwicklung, ja, aber wir haben und wir müssen und so. Boah, das geht mir auf den Geist, sorry. Das musste mal raus. Also ich möchte, dass Audi erfolgreich ist. Ich möchte ein erfolgreiches deutsches Team in der Formel 1 haben, dass die Euphorie hier kommt. Ja? Und wegen meiner, lass es mir Nico Hülkenberg sein, dann soll er Weltmeister werden. Aber nix, nada, niente. Ja? Furchtbar. Sorry, weiter geht's.
Ja, ihr seid nicht beim Doppelpass. Es hat gerade nicht Uli Hoeneß angerufen. Es war Kevin Scheuren. Ich finde, da sind
dann
tatsächlich...
Dann gehen wir doch wieder dahin!
Also ich finde, das sind valide Punkte. Ich habe nur einen Punkt, Kevin, da würde ich tatsächlich mich klar anders positionieren. Und das ist das Thema, wie Audi Deutschland erreichen kann. Ich glaube, oder ich bin eigentlich überzeugt, egal was Audi macht, sie werden Deutschland so lange nicht erreichen, bis sie nicht gewinnen. Denn das ist diese deutsche Mentalität. Und ich glaube auch, dass Deutschland auf diesen Zug sofort aufspringt. Also da sehe ich, also die Punkte, die du sagst, sportlich, Alan McNish etc., bin ich bei dir. Aber in dem Punkt, ich glaube, in Deutschland kannst du nur was entfachen, wenn du gewinnst. Und dann ist den Leuten auch egal. Dann muss es nicht mal Audi sein. Wir haben es bei Michael Schumacher gesehen. Da haben alle plötzlich nach einem italienischen Klamottenhersteller geschrien und später nach einer italienischen Luxussportmarke, die sich prinzipiell nicht negativ gemeint, aber da gehöre ich ja auch zu, wir alle, glaube ich, die sich keiner leisten kann, die sich keiner in die Garage stellt. Da ist, glaube ich, Deutschland ziemlich schnell gestrickt, was das angeht, wenn Erfolg da ist. Also ich würde wetten, wenn Audi bestenfalls mit einem deutschen Fahrer plötzlich Rennsiege holt, dann mehrt sich das. Denn was ich immer mehr beobachte, auch so in meinem privaten, in meinem Arbeitsumfeld, Audi ist immer mehr eine Marke, die junge Leute wieder anspricht. Tatsächlich. Tatsächlich, es sind dann natürlich diese RS-Geschichten, diese Sport-Versions. Aber Audi hat schon das Potenzial dazu. Aber es ist nun mal so, bis auf uns Formel 1-Cracks interessiert sich ja relativ wenig der Durchschnittsdeutsche, wer auf Platz 11 im Qualifying eingelaufen ist. Und ich denke, wenn sich irgendwann mal Erfolg einstellt, dann wird das ganz schnell gehen. Das ist ja dieses ähnliche Spiel, was wir auch im Fußball haben. Die WM steht wieder vor uns. Momentan spricht keiner über die Nationalmannschaft. Keiner. Da gibt's mal eine Kadernominierung. So, jetzt lass sie mal ins Halbfinale kommen. Dann sage ich dir, dann kramt wieder der Letzte auch aus seinem Kleiderschrank ganz hinten raus, aus der staubigsten Ecke, noch unter den gebrauchten Schlüppern, sein Deutschland-Trikot mit Kevin Kurani hinten drauf. Und dann sind sie wieder da. Ja?
Und die Vuvuzela kommt wieder raus. Und
die Vuvuzela. Ja? An dieser Stelle grüße an Kevin Kurani. Und ich glaube, das ist auch das Schicksal, was Audi eben teilt und weshalb sie sich vielleicht auch ein bisschen internationaler aufstellen müssen. Denn du wirst Deutschland nicht erreichen, indem du sagst, wir bauen hier ein Formel-1-Auto, wir schaffen es, zwei, drei Teams hinter uns zu lassen, wir holen in Australien einen Achtungserfolg, indem wir in die Punkte fahren. Das interessiert den Durchschnittsdeutschen nicht. Der Durchschnittsdeutsche, der möchte Pokale sehen. Viele, am besten jede Woche. Und das könnte, glaube ich, für Audi irgendwann mal diesen Turnaround schaffen. Aber bis dahin halt eine wirklich solide Fanbase aufbauen, denn ich glaube, die ist da. Und das fehlt mir so, an die Leute ranzutreten, die eben, und ich wohne hier ja in Dortmund, und da haben wir ja da haben wir eine sehr große Tuning-Szene, die man immer wieder beobachten kann, und greift die Leute doch ab, mach die zu Audi Formel 1 Fans. Und du hast ja hier auch durch JP zum Beispiel hier in Dortmund ja auch viel, und dadurch sehe ich schon das Potenzial für Audi, da junge Fans auch abzugreifen, aber da fehlt es mir so ein bisschen an eben dem Auftreten, an
aber die
ja, auch diesem Commitment.
Also jetzt mal, also ohne böse zu sagen, die Polls wollen die nicht, nein.
Das ist es ja vielleicht.
Die schicken
Influencer. Aber das sind die echten. Ja, die wollen die schicken Influencer, aber das sind die echten Audi-Fahrer.
Ja.
Das sind die echten.
Ja. Nee, du hast recht. Also kann ich nicht widersprechen. Der Deutsche braucht eine erfolgreiche, also der braucht Pokale. Das ist so, ne? Das eint ihn aber auch mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Es wird keinen geben.
Ja, wir werden sehen. Ich muss zugeben, ich habe mir auch noch ein neues Deutschland-Trikot gekauft. Ein schönes
Retro-Trikot. Aber ich hoffe, also 150 Euro Authentic bitte. Drunter machen wir es ja nicht.
Nein, ich hab den DFB angeschrieben. Ich hätte gern ein Getragenes vom Kapitän. Das sollen sie mir mal ganz schnell schicken in meine Villa.
Ich dachte, von Kevin Kurani.
Von Kevin Kurani, da hätte ich auch gerne eins. Ja. Kommen wir zum Kevin Kurani der Formel 1.
Aber ich stelle mir so vor, wie so einer wie Hülkenberg Interviews gibt, wie er so, so eine Scheißfrage brauchen die mir nicht zu stellen. Warum ich nur öfter geworden bin. Da müssen die Minotto fragen, nicht mir. Ja, also.
Der Mann, die Legende, Kevin Kurani.
Ach, Kevin Scheuren. Aber gut, dann eben Kevin Kurani.
Auch Kevin Scheuren. Ich finde, der, also bei allem Respekt, ganz knapp dahinter. So, kommen wir zurück zur Formel 1 und ja, vielleicht zum Kevin Kurani, der Formel 1 zu Fernando Alonso und seinem Team, nämlich Aston Martin, denn das steht bei uns noch aus, aber ähnlich wie bei Cadillac, Kevin, ich habe mal aufgeschrieben, am Feldende nichts Neues. Also beide krebsen noch hinten rum.
Jetzt muss ich wieder an dieses Interview von Kurani denken, wo Jan Henkel ihn damals fragt, so, werden sie nächstes Jahr noch beim VfB spielen? Die Fans interessiert es. So ein bisschen ist es bei Fernando Alonso ja auch. Werden sie nächstes Jahr noch bei Aston Martin fahren? Die Fans interessiert es.
Ja, wie? Und dann kommt, ne?
Ja,
ja, Kevin, also mir fehlen mittlerweile, gerade für Aston Martin bei Cadillac, man hat gegambelt mit den Intermediates, man hat ein bisschen was versucht. Sergio Perez hat teilweise wirklich, finde ich, ja, wie soll man das sagen, achtenswert eigentlich sich so ein bisschen durchs Rennen geschaukelt, bis er dann irgendwie sich komplett verschaukelt hat, indem er beim Überrunden komplett im Weg stand und dann ja dieser ominöse, ein Achsenplatzer oder, also da ist ja irgendwie die komplette Strebe zusammengebrochen bei der Boxeneinfahrt. Hast du da Informationen? Gab es da vorher irgendwo einen Mauerkuss oder ist das jetzt wirklich, weil dann müsste man sich wirklich so ein bisschen Sorgen machen, oder ist das wirklich einfach jetzt beim Anbremsen in die Boxeneinfahrt zusammengebrochen?
Ich glaube, er hatte ja einige Verbremser. Das kann man halt vorstellen, dass er einen Bremsplatten hatte, der so viele Vibrationen ausgelöst hat, dass irgendwann die Radaufhängung kaputt gegangen ist. Ich glaube, das hatte doch der Bortoleto auch irgendwann, als ihm die Hinterachse gebrochen ist, bevor er in Australien irgendwann abgeflogen ist. Ich glaube, das war letztes Jahr noch im Sauber. Da hat er auch viele Vibrationen gehabt, die dann den Einfluss hatten. Wir haben aber keine weiteren Informationen bekommen, weil ich denke, das ist halt so ein Ding, das ist halt passiert. Ne? Sieht halt doof aus, aber trotzdem finde ich, macht Cadillac eine super Sache aus ihrem Projekt. Also gut, Bottas fährt da irgendwo und nirgendwo rum, muss man fairerweise sagen. Und ich glaube, das ist auch der am Ende über die Klinge springen wird, sollte Colton Herta die Superlizenz bekommen. Perez macht das richtig gut. Ich finde, Perez macht auf sich aufmerksam, der zeigt gute Duelle, der scheißt sich nichts, der geht da rein und der versucht und macht und tut. Und ich finde, er ist auch das größere Zugpferd der beiden. Natürlich auch auf dem mexikanischen Markt, den musst du ja behalten. Und der ist auch noch voll im Saft, während Bottas, also da merkst du, das ist halt ein Frührentner, der nochmal Formel 1 fährt. Ne? Also der hätte es auch Kimi Räikkönen nehmen können und sagen können, Kimi, mach mal ein bisschen hobbymäßig Formel 1. Ne? Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Also Also Valtteri Bottas, da bin ich auch durch mit diesem Thema. Und das Schlimme für Aston Martin ist eigentlich, dass es Cadillac schon wesentlich besser macht als sie, ne? Und die haben wesentlich weniger Möglichkeiten als sie. Und jetzt hat Alonso, was hat er jetzt für einen Grund gehabt, dieses Mal aufzuhören? Der Sitz war ein Problem. Und deswegen hat er das Rennen aufgegeben. Ja, ich weiß es nicht, was man Alonso gibt. Also neben jeder Menge Geld, da die Geduld zu wahren und zu bleiben, weil ich weiß es nicht, das wird, also was hat, Stroll hat ja gesagt dieses Wochenende, ich weiß gar nicht, ob das es so öffentlich machen durfte, aber dem ist ja eh alles scheißegal, wenn er in Pressekonferenzen sitzt, da fällt er mal halb vom Sofa, sitzt da wie so ein nasser Sack im Regen. In Spa wird es Updates geben oder in Sandford, ne, das Rennen nach Spa. So, und dann siehst du ja, wo die hingehen. Ne? Also ein Team mit diesen Mitteln, mit diesen Möglichkeiten bringt das erste Update in Sandford wegen meiner. In Sandford, ja, von allen möglichen Orten, wo du Updates bringst, nach Sandford. Ja, ist auch schon wieder ein Sprintrennen. Also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Aston Martin ist auch so ein Projekt, das ist einfach dem Untergang geweiht. Da ist einfach zu viel Geld. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so dieser Fall von, wenn du zu viel Fuck You Money hast, dann bist du auch irgendwann nicht mehr glücklich. So ein bisschen ist gut, ne? Damit kannst du arbeiten, aber wenn es zu viel wird, dann hast du auch keine Freunde mehr. Und so wirkt das bei Lawrence Stroll. Also es ist alles auch so unorganisiert und auch da die Strukturen und die Informationskultur ist jetzt nicht die allerbeste. Da hast du ja das Glück, dass du mit Fernando Alonso einen hast, der eh alles sagt, weil es sagt ihm ja auch keiner was. Und dann hast du Lance Stroll, der mal hier und da was ausplaudert. Ja, hinten nichts Neues. Obwohl ich finde, wie gesagt, Cadillac macht gute Schritte, macht gute Fortschritte auch, während Aston Martin immer noch stagniert und halt, ja. Ja, es ist schon verrückt. Und bin gespannt, wie lange Alonso sich das anguckt. Der wird sich auch bald eine Entscheidung geben müssen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ob der dann wirklich noch weitermacht oder nicht. Also ich wäre mir da Stand jetzt nicht so sicher. Da müssten ihm schon viele Garantien gegeben werden, dass das auch akut besser wird nächstes Jahr. Und ja, die Vibrationen sind vielleicht weg, aber die Geschwindigkeit ist nicht da. Also irgendwo müssen sie jetzt immer, wenn du da was wegnimmst, musst du da was hingeben und umgekehrt. Nicht gut für Aston Martin auf jeden Fall.
Ja, mal gucken. Er schielt ja vielleicht so ein bisschen noch Richtung V8. Vielleicht macht er noch ein paar Jahre irgendwie Imsa oder WEC und kommt dann ein drittes Mal zurück, um dann mit dem Honda V8 und Aston Martin nochmal die Weltmeisterschaft einzufahren. Warten wir es ab. Auf jeden Fall für Aston Martin noch mehr, für Cadillac, aber natürlich auch enttäuschend weiterhin ohne Punkte am Schluss des Tableaus. Ja, kommen wir zum finalen Abschluss. Kevin, ich gebe wieder ins Funkhaus und dort wird uns Kevin Scheuren live aus Mainz, vom Studiogelände des ZDF-Fernsehgartens aus, die Tippspielergebnisse durchgeben. Kevin Scheuren, bitte.
Aber nur mit schlechtem Playback. Ja? Ich wollte eigentlich die Berichte von heute machen. Also, wir haben getippt letzte Woche und das gar nicht mal so gut, muss man sagen. 2-1 hast du hier gewonnen. Antonelli als Sieger getippt, das hatten wir ja beide. Ansonsten alles Mist, außer du noch, Valtteri Bottas, den letzten. Ja, den hast du auch noch richtig gehabt. Damit steht es jetzt. Thank you, Valtteri. Deswegen steht es jetzt 10-10. Ja, also da, ja, die Spannung, ne? Hier so punktgleich ins nächste Rennen nach Monaco, geil. Bei Kicktipp hast du aber vergessen zu tippen. Das hast du.
Nein!
Nuller für dich. Du bist wie McLaren. Ja, große Ambitionen und am Ende nix. Ja, null Punkte. Ah, ja, bist auch mit Intermediates durch Kicktipp gelaufen. Ist abgerutscht auf Platz 213 übrigens in Gruppe 1. Ja,
wie viel hast du gemacht bei Kicktipp?
69 Punkte immerhin. Bin auf Platz 117. Also. Ja, war nicht gut. Also, weil, schau mal hier, ne, die Tagessieger. Gruppe 1, CA4 Red 87 Punkte, in Gruppe 2 PB 63 und Bricky Cool 83 Punkte und in Gruppe 3 OK-Speed 77 Punkte. Ne? Also die haben es noch besser gemacht. In der Gesamtwertung führt der Wuppaschumi mit 447 Punkten aus Gruppe 2 vor Matissimo aus Gruppe 1 mit 445 Punkten und Gizmo aus Gruppe 2 mit 438 Punkten auf Platz 3. Und Tagessieger bei F1 Fantasy war Kevin, nicht ich, sondern das Team Kev Formula One F1 Team mit 397 Punkten. Auf Platz 1 in der Gesamtwertung jetzt Janne mit den Racing Tigers 05. Das ist auch immer einer gewesen, der die letzten Jahre bei F1 Fantasy auch gut dabei war. 1532 Punkten. Dann Felix mit seinem Team Schalltech Racing F1 mit 1483 Punkten auf Rang 2 und Christine mit dem Team Fuxi mit 1460 Punkten auf Platz 3. Weitermachen, tippen, Teams aufstellen und dann Punkte sammeln für die großen Preise am Saisonende, die wir in den nächsten Wochen dann bekannt geben, was es denn zu gewinnen gibt.
Eins nehme ich schon mal vorweg, es wird ein Kevin Kurani Trikot geben. Und ein Glas Nutella dazu.
Das sollst du jetzt eigentlich machen. Ne? Wir suchen mal bei Vinted oder so ein altes Kevin Kurani Nationalmannschaftstrikot und ein Glas Nutella. Das wird dann ein Preis werden. Da könnt ihr
den mal kriegt der Letzte bei Kicktipp.
Aber es muss der Letzte sein, der trotzdem
jedes Rennen oder die
Zeit, dieses ja. Rennen getippt hat. Also der quasi wie bei uns bei den Tipps, der nominell Letzte, der bekommt dann, der letzte gewertete Tipper oder Tipperin bekommt dann ein Kevin Kurani Trikot und ein Glas Nutella.
Ja. Ah, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, Kevin Scheuren, wir machen für heute Schrauben den Deckel auf das Nutella-Glas, denn das war Kanada. Und nächste Woche blicken wir dann voraus auf den prestigeträchtigsten Grand Prix, glaube ich, im Formel-1-Kalender, nämlich auf Monaco. Aber für heute sage ich erstmal ein herzliches Danke an dich, Kevin.
Ich danke Ihnen für diese Ausgabe. Werde jetzt ein Brot schmieren mit Nutella. Und wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie mich erreichen über Social Media. Alle Links haben wir in den Videotext gepackt. Und für alle weiteren Sachen müssen Sie den Dennis Lewandowski fragen, nicht mir.
Ich wünsche euch da draußen eine traumhaft schöne Woche und dir natürlich auch, Kevin. Bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.